Oi.
Der Euronics Trendcast.
Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Technik.
Moin und herzlich willkommen zur 23. Episode des Trendcasts von Euronics. In der vergangenen Folge haben wir mit Lennart Maschmeyer von der ETH Zürich über den Cyberwar gesprochen und konnten hoffentlich mit einigen Mythen aufräumen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Eine meiner Meinung nach sehr interessante Unterhaltung, die wir dort führen konnten, die auch unseren eigenen Horizont erweitert hat und so ein bisschen wegführte von dem, was man eigentlich unter Cyberwar versteht. In dieser Episode geht es um einen nicht minder komplexen, aber auf den ersten Blick seichteren Gegenstand, nämlich die Videospielindustrie. Und diese Folge, die ihr jetzt hier hört, ist die erste in einer Reihe, die wir planen, wo wir einmal, allerdings rückwärts aufgezäumt, zeigen wollen, wie Spiele entstehen, gewertet, vermarktet und am Ende auch rezensiert werden und so ein bisschen auch reinschauen möchten in die verschiedenen Betätigungsfelder in der Videospielindustrie. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir für diese Folge mit einem altgedienten Videospieljournalisten reden konnten, nämlich Andreas Garbe. Vielleicht sagt euch der Name nichts. Aber solltet ihr öfter ZDF gucken oder auch mal Dreisat geschaut haben oder RTL 2 in früheren Tagen, dürfte euch seine Stimme bekannt vorkommen. Und Andreas Garbe gehört tatsächlich zu den profiliertesten und einflussreichsten Videospieljournalisten des Landes und ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, wie ihr noch feststellen werdet. Und ich würde einfach mal sagen, bevor wir jetzt hier weiter irgendwelche Rosen streuen, willkommen im Trendcast von Euronics, lieber Andreas. Moin.
Moinsen.
Ich habe dich bereits unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorgestellt und ich habe mir Eröffnungsfragen ausgedacht, die du glücklicherweise nicht kennst. Also wir haben immer ein Vorgespräch vor dem Podcast und man versucht, sich ein bisschen warm zu sprechen. Mhm. Und du bist ja jetzt, ich würde ja schon mal so sagen, einer der dienstältesten Videospieljournalisten.
Ja, ich würde sagen, also wenn dann die zweite Generation, ne? Also so mit Leuten wie dem Lehnhardt und so gibt es ja noch eine Generation davor. Auch ich glaube, Boris Schneider-Johne hat früher angefangen.
Der Übersetzer von Monkey Island, das muss man dazu sagen.
Genau, das auch, aber eben auch im Printjournalismus zu Videospielen sehr aktiv. Also es gibt eine Generation vor mir. Ich würde sagen, ich bin vielleicht so die zweite Generation. Allerdings die erste, was das Fernsehen betrifft, das behaupte ich jetzt mal.
So, und jetzt kommt aber die Frage, und zwar, was ist denn das erste Videospiel, das du überhaupt gespielt hast?
Sehr gute Frage. Also, ich glaube, das war, das war eine Pong-ähnliche Konsole, die es damals in den 70er Jahren zu Hunderten gab. Also so ein Pong-Klon quasi. Das war die Videomaster Olympic. Ist 74, glaube ich, auf den Markt gekommen. Ich bin 73 geboren und also mit 4 oder 5 Jahren, glaube ich, saß ich da schon vor. Das war tatsächlich das erste Videospiel, ja,
genau. Und in den, ja, 23 Jahren oder noch mehr, die du jetzt halt als Journalist arbeitest, auch in diesem Bereich Videospiele, was ist denn das furchtbarste Spiel, das du jemals hast rezensieren müssen?
Klo Manager von Rondo Media. So, ohne zu zögern. Also da gibt's noch ein paar andere. Also Rotlicht-Tycoon fand ich auch also ganz, ganz unsäglich. Aber ich glaube, der Klo-Manager war wirklich das Furchtbarste. Und da habe ich mir dann aber auch erlaubt zu sagen, dass es nicht das beste Spiel ist.
Wo finden denn eigentlich solche Launch-Partys statt für Klo-Manager und Rotlicht-Manager?
Dafür gab's, glaube ich, keine großen Launch-Partys. Das würde sich auch, glaube ich, nicht lohnen bei solchen Produkten. Da weiß ich nicht, was die damals gekostet haben. Das war ja, war das noch zu D-Mark-Zeit? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, im Grunde genommen habe ich ja die meiste Zeit jetzt die 22 Jahre, die ich berichtet habe, gab es den Euro schon. Also vielleicht war das eben so ein Produkt, was von Anfang an irgendwie 9,99 kosten soll oder 4,99 oder so. Da machst du keine Launch-Partys. Also entweder war ich nicht dazu eingeladen oder es gab keine.
So ein typisches Produkt, das man mal so nebenher aus der Grabbelkiste mitnimmt, weil es ist ja günstig.
Genau, genau. Oder man verschenkt es, weil man denkt, es ist irgendwie ein Witz, ja. Der Beschenkte, der oder die spielt es dann aber nie, weil sie hoffentlich klug genug ist. Genau. Also es gibt bestimmt auch, also ich will jetzt nicht hier Rondo Media bashen, es gibt bestimmt tolle Spiele von denen, behaupte ich, also will ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber die haben schon ein paar sehr, also wirklich unsägliche Sachen. Ich meine, es sind eben jetzt nur Spiele, über die man so den Kopf schüttelt. Ja, es gibt ja wirklich ganz, ganz furchtbare und unsägliche Spiele. Das darf man auch in der Diskussion um Gewaltspiele und Kritik an Videospielen, wo wir vielleicht ja noch drauf kommen, das weiß ich nicht. Das darf man da auch nicht vergessen. Es gibt unsägliche Spiele, die verboten gehören. Punkt. Ne? Also in Japan zum Beispiel, leider Gottes in einer Nische doch auch beliebt, Vergewaltigung Simulatoren. Da gab es ein Spiel, das hieß Rayplay. Davon gab es, glaube ich, sogar mehrere Teile. Inzwischen Gott sei Dank verboten, aber das wurde jahrelang verkauft. Und im Grunde genommen sind das ja Vergewaltigungssimulatoren. Und sowas gehört natürlich vom Markt. Oder diese Atari 2600 Dinger da, ich weiß nicht, ob du Custer's Revenge ist eben auch so ein Beispiel. Das ist ein Spiel, ja, wo man sich gar nicht entscheiden kann, ist das jetzt rassistischer, als es sexistisch ist oder umgekehrt? Also es ist einfach unsäglich und sowas gehört einfach nicht auf den Markt.
Okay, das ist jetzt schon ganz schön schwere Kost. Eigentlich hatte ich mir noch eine andere Frage notiert.
Ja, Entschuldigung, die Antwort war jetzt recht lang, aber na gut.
Also unser tolles Plattform-Tool hat uns verraten, dass uns auch jüngere Menschen hören. Und von daher, bevor wir jetzt hier halt auf so schwere Kost zu sprechen kommen, wollte ich eigentlich erst einmal wissen, wie ist das denn so als Videospieljournalist? Da zockt man doch den ganzen Tag, oder? Also wenn ich mich für diese Karriere entscheide, dann bin ich von früh bis spät eigentlich bloß damit beschäftigt, an der Konsole oder dem Rechner zu daddeln. Oder was ist denn eigentlich Videospieljournalismus?
Ja, klar. Also du musst spielen, sonst kannst du über Videospiele nichts sagen oder schreiben. Und natürlich ist es so, dass das Private und das Berufliche sich in so einem Job vermischen. Das geht gar nicht anders. Das ist aber auch bei den KollegInnen so, die über Kinofilme berichten, die über Bücher berichten. Das kann man auch alles nicht komplett in der Arbeitszeit absolvieren, weil das den Rahmen sprengen würde. Dafür kann ich auch ein großes Medium, wie jetzt aktuell das ZDF oder eben früher RTL 2, kann dich gar nicht dafür bezahlen, für jede Minute, jede Sekunde, die du ein Videospiel spielst. Also das geht so ein bisschen über. Es muss eine Leidenschaft sein. Ergibt ja auch keinen Sinn, Videospielredakteur oder Redakteurin zu werden, wenn dir das Medium gar nicht liegt. Und so spielt man natürlich sehr viel. Ja, also im Umkehrschluss, ich konsumiere relativ wenig andere Medien. Also ich gucke noch viel Filme, auch tatsächlich Blu-rays. Aber ich lese zum Beispiel relativ wenig Bücher, muss ich gestehen, weil einfach mein Zeitbudget es nicht hergibt. Ich bin auch Kleingärtner nebenbei. Und wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe, dann bin ich auch durchaus mal am Beete umgraben und so. Also so quasi Farmville in echt.
Ja, da wollte ich gerade sagen, also es gibt doch sowas wie Harvest Moon oder so. Warum denn ein echtes Beet ausheben, wenn man das einfach virtuell machen kann?
Naja, gut, also echtes Gemüse und echtes Obst ist schon leckerer als virtuelles. Insofern, das lohnt sich schon. Genau. Außerdem kann man sich da auf den echten Liegestuhl setzen nach getaner Arbeit und ein echt, gut, Bier trinke ich nicht so viel, aber ja, irgendwie sich da echt entspannen.
Das Interessante bei dir ist ja, dass du halt wirklich viele Dienstjahre mittlerweile auf dem Buckel hast, was in dieser Branche, wenn man mal da drin ist, gar nicht mal so selbstverständlich ist. Also ich kenne, weil ich ja auch aus einem ähnlichen Bereich komme wie du, habe ja auch für kleinere Plattformen geschrieben, für kleinere Redaktionen. Man ist ja dann relativ schnell ausgebrannt. Aber insofern ist es halt wirklich ja schon herausragend, dass du jetzt über 20 Jahre eigentlich in diesem Feld arbeitest, aber wie waren denn eigentlich deine Anfänge? Also man kennt dich vielleicht, wenn man dich jetzt hier gehört hat, als Stimme aus dem ZDF, vielleicht wenn man noch etwas älter ist von RTL 2, aber waren das deine Anfänge oder hast du woanders begonnen und wie bist du überhaupt mit diesem Journalismus eigentlich in Berührung gekommen?
Ja, gute Frage. Ich komme aus Göttingen. Insofern war das Moin zur Begrüßung schon ganz richtig. Ich bin also gerade noch Niedersachse, ganz knapp. und dort habe ich meine ersten journalistischen Gehversuche beim Stadtradio Göttingen gemacht. Also mit einem Aufnahmegerät um die Schulter durch Göttingen gelatscht und mit Leuten gesprochen, mitgeschnitten, das dann zu Beiträgen verwurstet im Sender und das dann eben als Radiobeitrag gesendet. Das habe ich während des Studiums gemacht. Studiert habe ich aber in England, auch schon das Abitur in England absolviert. Also ich bin, wenn man so will, halber Engländer, so, wir könnten jetzt auch auf Englisch reden, wenn du wolltest.
Nein.
Und, genau, eben in den Sommerferien habe ich dann in Göttingen immer mal wieder fürs Stadtradio gearbeitet. Also das Ziel Journalismus war schon klar, als ich noch Abitur gemacht habe. Also ich habe auch mein Studium so gewählt. Ich habe Philosophie und Politik in England studiert und einen Aufbaustudiengang zu europäischem Journalismus dann gemacht. Genau, währenddessen eben im Stadtradio gearbeitet. Und dann habe ich kurz danach, nach Ende des Studiums, habe ich dann das großes Glück gehabt und habe ein Praktikum bei den RTL 2 News in Köln bekommen. Genau, wurde direkt übernommen als freier Mitarbeiter. Und im Grunde genommen direkt nach dem Praktikum kam mein Chef auf mich zu und sagte, Andreas, sag mal hier, ich will jetzt Ressorts verteilen. Wir brauchen jemanden, der Kinofilme macht. Wir brauchen jemanden für die Musik. Und sag mal, willst du Videospiele machen? Es war lustig, weil er konnte nicht wissen, dass ich schon immer begeisterter Gamer war. Also wirklich, seit ich, sagen wir mal so 3 oder 4 Jahre alt bin.
Seit du Pong gespielt hast auf dieser Clone-Konsole.
So ist es, genau. Damit angefangen und eigentlich immer weitergemacht, nie aufgehört. Passte das ideal. Das war aber ein Zufall. So, genau. So bin ich dann dazu gekommen. Aber das ebnete mir eben den Weg in die Medien, dass ich bei RTL 2 wenigstens sagen konnte, also ich habe schon mal Radio gemacht, ne, ein paar Jahre.
Dein Job oder dein Berufsprofil im Internet hat mir verraten, dass du 1999 bei RTL angefangen hast. Das ist meines Wissens nach, aber mein Gedächtnis ist da vielleicht ein wenig getrübt, auch so die Zeit, wo Giga angefangen hat, ne? Also die Kollegen, die zum Beispiel Game One, Game Two dann später gemacht haben. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wenn du das so erzählst und auch aus den Anfängen von Giga, scheint das ja echt so eine Wildwest-Sache gewesen zu sein. Mach halt einfach mal bitte Spielejournalismus. Oder war das wirklich so, dass du da jemanden zur Seite gestellt bekommen hast, der dir erstmal erklärt hat, wie ein Ressort funktioniert? Oder habt ihr einfach losgemacht? Computer, Spielekonsole hin, macht halt. Hauptsache, wir haben was zu senden.
Ja, es hätte keinen gegeben, der mir das hätte erklären können. Aber das sind auch Sachen, die zauberst du aus dem Hut. Ne? Was machst du denn als allererstes, wenn dir ein Ressort übergeben wird? Du brauchst eine Kontaktdatenbank. Ne? Du machst erstmal eine Liste aus dem Kopf oder dann eben vervollständigt durch gründliche Recherche. Welche Publisher gibt es überhaupt? Ja? Welche großen Firmen gibt es, mit denen wir in Kontakt sein müssen? Und dann habe ich da eben geguckt, wer sind da die Ansprechpartner, habe Kontakt mit denen aufgenommen und habe gesagt, ja, hallihallo, wir wollen jetzt verstärkt über Videospiele berichten. 1 oder 2 Firmen waren schon in unserer Kontaktdatenbank, aber das war eben nicht annähernd vollständig. Vorher hatte irgendwie ein Kollege, der eigentlich CVD war, also Chef vom Dienst, also Schlussredakteur, der Beiträge abnimmt und seltener Beiträge macht, der hatte schon das Thema Videospiele so mal angegangen, aber ich glaube, also der hatte irgendwie Kontakt zu Ubisoft in Düsseldorf und Electronic Arts, so die 2 und das war's. Und genau, dann habe ich das eben so einfach intuitiv eben angefangen, indem ich mir diese Kontakte da erarbeitet habe und genau. Aber der Vergleich mit Giga, das ist interessant, ja. Das kann gut sein, dass Giga zeitgleich angefangen hat. Ich hätte gedacht, die sind noch etwas früher gewesen. Mit denen könnte ich mich gar nicht vergleichen. Das war ja ein Projekt, wo die am Tag stundenlang Output zu Videospielen hatten.
Live, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Und dann vermutlich auch wirklich noch live oder zeitverzögert live oder so. Genau, durchaus. Das war eben in Düsseldorf, ne? Die DFA hatte das im Grunde genommen technisch, als technischer Dienstleister betreut. Und das hat ja auch, glaube ich, eine Geschichte, dass die quasi diesen Platz im Kabelnetz oder den Satellitenplatz oder so irgendwie so geerbt haben. Ne? War das nicht irgendwie der alte Platz von MSNBC oder so? Naja, also das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, weil die halt ganz viel Output hatten und deswegen eben unglaublich metern mussten, ja. Und bei uns war es genau das Gegenteil. Wir haben halt vielleicht, naja, was sage ich mal, wenn es hochkam, haben wir jede Woche mal einen Beitrag über Videospiele drin gehabt in der Sendung. Jeden Tag eine Viertelstunde Sendung, immer um 20 Uhr damals die RTL 2 News. Und wenn du dir da vorstellst, 7-mal die Woche 15 Minuten und dann hast du eben einmal da so 1,5 Minuten mit drin in einer Woche oder vielleicht sogar nur in 2 Wochen einmal, das ist natürlich, kann man damit gar nicht vergleichen. Ne? Wir haben sozusagen, also auf einige wenige große Spiele gesetzt oder einige wenige große Themen, die sich angeboten haben. Durchaus bemerkenswerte Spiele und Titel. Aber wir mussten ja nie so metern. Insofern war ich auch am Anfang gar nicht so tief in der Materie drin. Also die Giga-Leute waren von Anfang an ja Fachredakteure. Und ich war doch eher, also ich würde mich jetzt schon als Fachredakteur bezeichnen, nach über 22 Jahren, glaube ich, kenne ich mich schon wirklich exzellent aus. Aber ich war nicht bei einem Fachmedium. Das macht den großen Unterschied.
Okay, damit ich jetzt eine, oder damit wir alle hier eine Vorstellung davon bekommen, wie groß war denn am Ende das Ressort? Also hattest du zwei weitere Mitarbeiter oder Kollegen oder war das dann schon ein bisschen größer bei RTL 2?
Na, gar nicht, das war viel kleiner, das war ein Ein-Mann-Ressort.
Also du warst das Ressort.
Ich war das Ressort, genau. Ja, das klang jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon, das muss man schon so sagen, dass diese Ressorts eben vergeben wurden. Auch Musik war nur ein, in dem Fall tatsächlich ein Mann-Filmressort, war dann eine Frau-Ressort, das wechselte aber während meiner Zeit da. Genau, das war sozusagen einfach nur, wir waren alle Redakteure und Redakteurinnen und einige von uns hatten sozusagen zusätzlich diesen Ressorthut auf. Aber mehr Leute brauchst du auch nicht, weil wie gesagt, unser Output war regelmäßig, aber dann doch, also im Vergleich zu Fachmedien eben sehr begrenzt. Und naja, ich bin halt eben auch durch die Welt gedüst, ja. Ich war 7-mal für RTL 2 auf der E3, war weitere Male in den USA, auch in England, in Korea, vielen anderen Ländern auf allen möglichen Events. Und da war ich natürlich auch immer nur allein und meistens hat man vor Ort dann ein Kamerateam sich besorgt, weil das ist günstiger als ein Kamerateam mitzunehmen. Genau.
Jetzt musst du aber unseren Hörerinnen und Hörern, auch wenn wir eine Episode zur letztjährigen E3 haben, die haben wir vergangenes Jahr schon gemacht, trotzdem nochmal erklären, was ist denn eigentlich die E3, weil die hast du ja jetzt sehr prominent erwähnt.
Ja, pardon, natürlich, wer es nicht weiß, der sollte es wissen. Es ist die wichtigste, nicht die größte, aber die wichtigste Messe für Computer- und Videospiele in der Welt. Seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, sie hat irgendwann mal in Las Vegas angefangen, ganz klein, ist aber sehr, sehr früh nach Los Angeles gezogen. Und nur so kenne ich sie. Ich war 2000, glaube ich, zum ersten Mal auf der E3 und dann eben 2007, meine ich, das letzte Mal, wenn ich das richtig weiß, oder 2006. Unsicher.
2006 war ja die Wii-Präsentation. Ich glaube, 2007 war in einem Hotel die Messe. Da hat es doch diesen Bedeutungsverlust gegeben von ein aufs andere Jahr.
Ach, da, wo die quasi kollabiert ist, ja, war das schon 2007, gut möglich, ja.
Wir müssen da nochmal verlinken, weil auch dazu haben wir, wir haben super Content vorbereitet, als ob wir schon vor einem Jahr gewusst hätten, dass wir mit dir reden, auch ein Riesenvideo zur E3 gemacht, zur Historie, wo alle
spannend.
Ja. Marksteine im Prinzip einmal gesetzt sind. Ich muss dazu sagen, also bei meinem Arbeitstempo hätte dieser Output von einem Beitrag pro Woche nicht hingehauen. Also es hat etwas länger gedauert, das zusammenzustellen. insofern finde ich das sehr, sehr, sehr spannend, was du dort erzählst. Und ein Ein-Mann-Ressort. Das heißt also, du bist Redakteur, Videocutter, Tonmann, Chef vom Dienst für dein Ressort, bevor das dann halt an den eigentlichen Chef vom Dienst von den Nachrichten gegangen ist.
Nee, nicht ganz. Also du hast jetzt gesagt, Kamera und Cutter, das war ich nie. Redakteure und Redakteurinnen sind eben nicht, schneiden normalerweise nicht und drehen normalerweise nicht. Das gibt es zwar, das ist so ein Trend irgendwie der letzten 15 Jahre etwa so, das nennt man dann VJ, Videojournalist.
Also so lange, wie es YouTube gibt.
Im Grunde genommen, ja, genau. Die eben auch drehen und letztlich schneiden können, aber das ist relativ selten. Das ist vor allem in großen Unternehmen noch relativ selten. Also ich habe mich nie dafür begeistern können, jetzt selber Schnittsoftware und Kamera mir irgendwie noch anzueignen. Da fehlt mir einfach so. Ja, erstens fehlte mir die Muße und zweitens habe ich immer sehr, sehr gerne mit CutterInnen und Kameraleuten zusammengearbeitet. Das war immer eine tolle Zusammenarbeit und die würde ja wegfallen, wenn ich das auf einmal glaube, selber machen zu können. Und ich glaube, das geht auch gar nicht so einfach. Ich meine, die haben das eben gelernt, ne? Die lernen das auch jahrelang und üben es dann Jahre und Jahrzehnte lang aus. Nee, das also nicht. Aber ja, klar, also meine Arbeit war natürlich auch, das ist eben entscheidend in so einem Ressort. Du hast die Kontakte in die Branche. Du musst schauen, welche Spiele kommen raus, welche Themen sind aktuell in der Branche und das eben vorschlagen. Ne? Und meistens ist die frustrierende Erfahrung, du schlägst es der Redaktion vor, 2-3 Wochen vorher, oh, da kommt ein wichtiges Spiel, das sollten wir an dem und an dem Tag machen. Und dann kriegt man keine positive Rückmeldung und am Tag selber, aber dann machen sie dich rappelig und sagen, oh ja, dieses Spiel, das brauchen wir jetzt. Wo du dann denkst, ach Leute, ich hab's euch vor 2 Wochen angeboten, hättet ihr da zugesagt, hätte ich planen können und jetzt muss ich es aus dem Hut zaubern. Aber das ist natürlich, wenn ich jetzt auch stöhne, das letztlich sind alle Sendungen, ob es nun das die RTL 2 News waren, wie es sie früher gab, oder eben das Heute-Journal, die 19 Uhr heute, das Morgenmagazin, das sind alles tagesaktuelle Sendungen. Und da darf man natürlich auch nicht meckern, wenn man was tagesaktuell umsetzen muss. Ja.
Ja, da bin ich dann auch über einige lustige Clips gestolpert, weil 1999 ist, auch das muss man vielleicht einigen erklären, so ein ganz kritisches Jahr, in dem zum einen die Dreamcast, glaube ich, bereits erschienen ist. In Japan kam die 98 raus, ich glaube bei uns 99, also mit einem halben Jahr Verzögerung oder so. Da müsste ich jetzt gucken. Und die PlayStation 2 hat ja damals ihre Schatten vorausgeworfen. Also das heißt, da bist du ja eigentlich in so eine Zeit hineingekommen, wo das Medium Videospiel von einem ja schon umsatzträchtigen, aber irgendwie noch nischigen Branchenzweig halt auf einmal zu diesem riesen Unterhaltungskomplex wurde. Also man könnte fast sagen, da sind ja Videospiele zumindest umsatztechnisch erwachsen geworden.
Also könnte man sagen, aber man kann, glaube ich, andere Punkte in der Geschichte der Videospiele finden, die man auch so beziffern könnte. Also schau mal, das NES damals hat sich, glaube ich, auch millionenfach verkauft. Ne? Natürlich kein Vergleich zu jetzt der PlayStation 1 oder PlayStation 2 oder der Wii. Aber doch auch ganz gut. Ich glaube, das ist schwierig, da so einen Punkt rauszufinden, wo man sagt, okay, da sind die Umsätze jetzt wirklich durch die Decke und da ist es jetzt Mainstream geworden und war nicht mehr irgendwie eine Nische. Das Interessante ist ja, wenn ich da mal abschweifen darf, und ich gebe auch nur wieder, was ich gelesen habe, was viel klügere und erfahrenere Leute geschrieben haben, dass Videospiele ganz früh, also in den späten 70ern und Anfang der 80er, ja sehr sozusagen an eine sehr breite Zielgruppe verkauft wurden. Also vor allem an Familien, an Jung und Alt, das war sehr breit gestreut. Und der Videogame Collapse von 1984, als die Umsätze auf einmal zusammenbrachen und Atari eben in die Knie ging, und also wirklich alle Firmen eben einen großen Umsatzeinbruch erlitten haben und auch kaum jemand mehr Videospiele kaufen wollte, weil sie kein Vertrauen mehr in das Medium hatten. Danach, als man sich dann so peu à peu wieder berappelte, danach hat man gesagt, naja, wir haben jetzt nicht so viel Marketingbudget, jetzt müssen wir uns ein bisschen spezialisieren. Und dann erst ist man auf jüngere männliche Teenager hat man sich spezialisiert. Das war wohl vorher nicht so. Wie gesagt, kann ich nur wiedergeben. Aber ist eine interessante Anmerkung.
Also das finde ich insofern halt ganz spannend. Jetzt mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich bin ja Historiker und arbeite gerade an einem Konzept für ein Buch, was Videospielgeschichte mal anders erzählt. Also wenn du heutzutage Videospielgeschichtsbuch in die Hand nimmst, heißt es, Grafik wurde besser, Spiele wurden krasser, hat sich besser verkauft und irgendwann mittendrin kommt dieser sogenannte Videospiel-Crash. Möchte ich jetzt gar nicht ausführen, warum ich sage sogenannte, aber es gibt dort mehrere Sichtweisen drauf. Aber das Interessante ist, wenn man sich dann mal damit befasst, was die Videospielindustrie im Hintergrund gemacht hat. Ne? Also ja, Atari hat nichts mehr verkauft, weil Atari war das erste Unternehmen, das zugelassen hat, dass nicht nur Atari als Konsolenhersteller Spiele produzieren darf, sondern andere Hersteller ebenfalls. Aber es gab keine Qualitätskontrolle und die Manager hatten halt Dollarzeichen in den Augen. Und das hatte ja dann erst Nintendo mit dem NES in Amerika wieder gewuppt, weil die gesagt haben, okay, also ihr könnt zwar Spiele veröffentlichen, aber nur so und so viele pro Jahr. Und es gibt eine Vorabkontrolle von uns. Ihr müsst eine gewisse Punktzahl in 8 Bereichen A5 Punkten bekommen, also Maximalpunktzahl 5 pro Bereich. Und irgendwie ab 25 von 40 Punkten veröffentlichen die das überhaupt erst und so. Das als erste kleine Anmerkung. Und was den Umsatz angeht, für einen Trendblog-Beitrag bei Auronics. Das ist jetzt vielleicht der kleine Werbeblock für unseren Blog. blöder Satz. Naja, habe ich ein Kreativprogramm bemüht und gequält und habe ein Sammelkartenspiel mit 400 Sammelkarten aller N64-Spiele, die offiziell erschienen sind, erstellt. Also so Top-Trumpf-mäßig, wo auch eine Zahl ist, wie viele Stück haben die eigentlich verkauft.
Ja.
Und das ist, das N64 hat 35,7 Millionen oder so, glaube ich, offiziell abgesetzt an Hardware. Oh. Was schon ordentlich klingt, aber dann guckst du halt in die Spiele rein und dann sind das mal 20.000 Stück, die sie weltweit verkauft haben, mal 100.000 Sportspiele mit 800.000 laufen gut. Und dann die typischen Nintendo-Spiele, also Super Mario, Mario Kart, Pokémon und so, die dann halt in die Millionen auf einmal gehen. Ja. Wo ich auch ein bisschen erstaunt war, weil ich das so glaube, wahrgenommen zu haben, als ob das damals schon eine Mega-Industrie war, aber jetzt erst durch Quartalsberichte und so Hersteller schon sagen, hey, wir haben von dem und dem Spiel so und so viele Millionen Exemplare verkauft. Mhm. Und ich glaube, unter 10 Millionen oder sowas gelten viele größere Titel mittlerweile als Flop, was absurd ist.
Ja, vielleicht ist das noch ein bisschen übertrieben, aber du hast natürlich recht. Also die Stückzahlen sind natürlich durch die Decke gegangen. Man erreicht jetzt ganz andere Geschichten. Es ist auch einfach etablierter vielleicht, ne? Aber interessant, wenn du sagst, du hast dich auch mit dem Videogame Crash beschäftigt. War das denn aus deiner Erfahrung als Historiker und nach deinen Recherchen, war das denn nicht so, wie das immer kolportiert wird?
Nein, war es nicht. Also Exkurs, liebe Hörerinnen und Hörer, Exkurs. Dieser Videospiel-Crash von 1983, der wird immer so ganz global als ein ganz einschneidendes Erlebnis wahrgenommen, wo die Videospielindustrie auf einmal vor die Hunde gegangen ist. Und wenn man dann aber mal in die einzelnen Märkte hineinguckt, in Europa blühten die Heimcomputer. Hier waren Konsolen Anfang der 80er Jahre gar nicht so populär, sondern Computer wie der Commodore 64 als bekanntester Vertreter waren eigentlich die wirklich Umsätze gezogen haben, trotz der großen Piraterieszene. In Japan waren das halt Nintendo mit dem Famicom, so hieß das NES, hatte ein paar kleinere Unterschiede, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Hat sich aber auch dort eigentlich alles ganz gut verkauft. Auch Sega war gerade dann so ein bisschen am Aufstieg. Aber in Amerika gab es halt Atari und diese gierigen Manager. Und die haben eben dafür gesorgt, dass jeder, der wollte, so eine Lizenz bekommen hat, was dann dazu führte. Und da braucht man bloß die Anzeigen studieren aus den einschlägigen Videospielmagazinen, dass Spiele auf einmal für einen Dollar oder so verramscht wurden. Also konntest Spiele in der Sammelbestellung aufgeben und dann hast du nur noch einen Bruchteil dessen bezahlt, was die eigentlich mal gekostet hätten und so. Das heißt also, es wurde zwar viel umgesetzt, aber man hat nichts mehr verdient. Man hat es also wirklich verramscht. Und aufgrund dieses Verramschens, dass man kein Geld verdienen kann, haben halt viele Spielwarenketten gesagt, auch Elektronikketten, wir bieten das Zeug halt nicht mehr an. Und Nintendo hat halt mit 50.000 Einheiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nachzulesen in der Nintendo-Biografie von David Sheff, haben die in New York gestartet und haben dann halt gesagt, okay, also wir stellen das Zeug hier rein, ihr müsst es nicht kaufen, ihr kauft das erst, wenn wir das Spiel hier über euren Laden an den Mann gebracht haben. Und dann haben die halt so nach und nach über ihre Qualitätssicherung und so weiter und so fort starke Fundamente gelegt für das, was bis heute eigentlich in der Videospielindustrie gang und gäbe ist, dass man halt dafür sorgt, dass ein Spiel eine gewisse Qualität hat und attraktiv für Menschen ist. Davor hat man sich einfach keine Gedanken gemacht. Das war jetzt ein sehr langer Exkurs.
Ja, nee, aber interessant. Ja. Ich meine, ganz wichtig ist ja auch immer gewesen, dieses Nintendo Seal of Quality. Dieses gezackte, goldene Emblem, was man eben auf frühen Nintendo-Produkten findet. Ich glaube, inzwischen machen sie es nicht mehr. Aber das unterstützt ja genau das, was du sagst, ne? Das sollte ja sozusagen das Vertrauen in die Qualität von Videospielprodukten wieder stärken. Und für den Atari 2600 konnte im Grunde genommen jeder entwickeln und wirklich jeden Ramsch, also ein Spiel von dem gleichen Hersteller wie Custer's Revenge, dieses unsägliche Drecksding, was wir schon angesprochen haben. Ein anderes Spiel von denen hieß Beat'em and Eat'em. Und es war ein Spiel, wo, ich weiß, ist das jugendfrei hier? Darf ich sowas erwähnen?
Natürlich, wir sind alle, also jetzt gerade sind wir alle erwachsen. Ja, jetzt gerade in diesem Moment, für eine Minute.
Ja, okay. Also das ist ein Spiel, wo zwei Männer oder ein Mann nackt auf einem Dach steht und masturbiert und man zwei Frauen unten auf der Straße steuert, die den Samen von ihm mit den Mündern auffangen müssen. Das ist das Spiel. Also, und ich meine, wer wirklich solch einen Dreck raushaut, ja, der muss sich halt nicht wundern, wenn am Ende die großen Elektroketten sagen, sowas wollen wir einfach nicht mehr bei uns dastehen haben, ne? Und Nintendo hat dann ja genau, ne, mit diesem Flaschenhals angefangen, so ein strenger Lizenzierungsprozess und eben auch genau einfach Begrenzung auch der Quantität, ne, weil sie gesagt haben, wir machen jetzt nicht die Schleusentore auf. Und das war natürlich ein ganz ganz kluger Schachzug, ja.
Kleinere Anekdoten, aber wir sollten wieder noch mal kurz ins Jahr 1999 springen. Gab es zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, bereits die Sega Dreamcast?
Ja, also ganz hundertprozentig in dem, also 2000 auf jeden Fall. Und ich habe ja auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, erst wirklich mit dem Jahreswechsel 2000 angefangen, mich um das Thema Videospiele zu kümmern. Vorher war ich nur der Praktikant. Aber ja, die Dreamcast war, oder das Dreamcast, wie ja viele Leute sagen, war auf dem Markt. Ich habe damals mit der Tina, weiß ich jetzt nicht mehr den Nachnamen, Tina und Markus waren das PR-Team für Sega Deutschland und mit denen habe ich auch sehr früh eben Kontakt gehabt. Und wir haben berichtet über zum Beispiel die Online-Funktionalität von dem oder der Dreamcast. Es stimmt ja nicht ganz, wenn man sagt, das war die erste Online-Konsole. Es gab Konsolen davor schon, die online-fähig waren mit Zusatz. Aber es war, glaube ich, die erste richtige kommerzielle Videospielkonsole, die ohne, dass man was dazu brauchte, online gehen konnte, ne? Da hast du ja noch sozusagen diesen normalen, das war ja noch kein Breitband, ne? Das war ja alles noch ein 56er Modem, was da drin verbaut war. Da hast du einfach so quasi dein Telefonkabel reingesteckt und zack warst du dann, hast du Choo-Choo Rocket gespielt zum Beispiel. Das war ganz lustig. Dann gab's dieses Planetenspiel online und so. Naja, also, das waren natürlich große Themen für uns, ne? Wir haben immer versucht, nicht immer nur über einzelne Videospiele zu berichten, sondern das ein bisschen zu weiten und zum Beispiel eben zu sagen, hier Dreamcast, neue Konsole, jetzt eben Online-Spiele. Ne? Phantasy Star Online war dann das erste große, fulminante Online-Spiel nach meinem Gefühl. Genau, also.
Für dieses E3-Video, das wir erstellt haben vor einem Jahr, bin ich, glaube ich, über RTL oder RTL 2 über die News gestolpert zur PlayStation 2. Und das war insofern halt ganz interessant, weil Gamer interviewt wurden, was sie nun eigentlich von der Grafik halten und damals überhaupt nicht angetan waren von all dem. Und ich müsste noch mal schauen, ob das wirklich RTL 2 war. Wenn ja, hast du den Beitrag verzapft. Bist du also schuld, dass Gamer gesagt haben, die Grafik der PlayStation 2 ist jetzt nicht so doll, wie sie sich das vorgestellt haben?
Kann ich mich nicht dran erinnern, müsstest du mir schicken. Also in vielen dieser Beiträgen bin ich auch selber zu sehen gewesen. Also bin ich sozusagen als On-Air-Reporter vor der Kamera. Das war RTL 2 auch relativ wichtig, kann man ja auch verstehen. Wenn man das Geld investiert und da so einen jungen Kollegen nach Los Angeles fliegt für eine Woche, dann will man auch, dass die Leute wahrnehmen, dass wir vor Ort waren und nicht einfach nur uns Material eingekauft haben. Das war eben auch ein Grund, warum ich öfter sogenannte Aufsager gemacht habe von der E3. Also in fast allen dieser Beiträge von mir aus Los Angeles siehst du auch mich. Ja, und hörst mich.
Das ist ja eigentlich so eine relativ unbekümmerte und heitere Zeit. Wir haben ja im Vorfeld bereits so ein bisschen angeteasert, dass ja halt auch die schwereren Themen kommen. Was assoziierst du denn mit dem Jahr 2002?
Oh, da muss ich jetzt, ja, ist das nicht das Jahr, in dem auch der Amoklauf von Erfurt war?
Und das ist halt sowas, also ähnlich wie 2001, wo jeder dir sagen kann, was er damals gemacht hat, wo er war, als er das erfahren hatte, habe ich das mit Erfurt auch wie so eine eingebrannte Erinnerung vor mir. Also wir waren damals Abschlussfahrt auf Mallorca, war furchtbar, nicht nur des Ereignisses wegen, weil wir natürlich als Schüler, die gerade ihren ersten Abschluss in der Mittelschule gemacht haben, getroffen waren, dass halt Schüler dahin gemetzelt werden, aber ich weiß nicht, wie du das damals bei RTL 2 erlebt hast, aber da drehte sich auf einmal so diese Stimmung gegen Videospiele. Ne? Das war immer so ein bisschen im Keller, im Kinderzimmer, halt irgendwo. Auf einmal dieser unsägliche Amoklauf und ganz präsent das Wort Killerspiel. Wie hast du das denn damals wahrgenommen als Videospielredakteur bei RTL 2?
Ja, das war leider sehr traurig. Also ich war natürlich froh, dass RTL 2 so intensiv eben dieses Thema gesehen hat als Teil einer Sendung, die eine Kernzielgruppe im Alter von 14 bis 29, glaube ich, war unsere Kernzielgruppe definiert, das eben als so selbstverständlichen Teil davon verstanden hat. Das fand ich gut und wichtig und ich habe viel Freiräume bekommen. Ich habe natürlich immer meine Themen letztlich den Schlussredakteuren verkaufen müssen und anbieten müssen und habe da auch viel Feedback bekommen. Aber letztlich hatte ich viel Freiraum und war auf diesen Messen zum Beispiel auch immer ganz allein. Und solche Sachen waren furchtbar frustrierend, weil in diesen Fällen, gerade ganz konkret eben da mit dem Amoklauf von Erfurt, passierte Folgendes. Meine Expertise, und ich hatte mich mit dem Thema Gewalt und Computerspiele schon relativ intensiv beschäftigt damals, weil das natürlich vorher gab es Columbine und es gab immer mal wieder Schulamokläufe in den USA hauptsächlich, wo das Thema ja schon hochkam. Und die Frage eben, haben gewalthaltige Videospiele irgendwas damit zu tun, ob das jetzt eine Korrelation ist oder sogar eine Kausalität, das ist jetzt eine akademische Frage, soweit kennen sich die meisten Menschen leider schon gar nicht aus, jedenfalls nicht die Schlussredakteure, mit denen ich damals zu tun gehabt hatte. Also ich war da eingelesen, aber das war so ein Moment, wo meine Kompetenz, die ich durchaus hatte schon damals, überhaupt nicht mehr gefragt war und wo wir als RTL 2 News nur exakt das gemacht haben, was der vermeintlich große Bruder RTL eben in seinen Sendungen gemacht und gesagt und getan hat. Und das war teilweise eben auch einfach grober Unfug. Aber Journalisten und Journalistinnen, gerade eben so Medienunternehmen, die neigen halt manchmal dazu, das zu berichten, was andere auch berichten. Vor allem eben in der gleichen Mediengruppe. Das wird keinen interessieren. RTL 2 ist nicht Teil der RTL-Gruppe. Das wissen die meisten Leute nicht. Das ist so. Ja, RTL hat eine Beteiligung an RTL 2, aber eben nur nicht 50%. Also die sind nicht Mehrheitseigner. Insofern gehört RTL 2 gar nicht zu dieser RTL-Gruppe. Jedenfalls nicht ohne Sternchen dran. Aber natürlich waren wir in der Zeit, in der ich bei den RTL 2 News war, wir waren auf dem RTL-Gelände in Köln-Junkersdorf und wir hatten Kooperationsverträge mit RTL. Wir haben also sozusagen in RTL-Schnittplätzen geschnitten mit RTL-Cuttern und Cutterinnen. Und letztlich hat RTL natürlich auch Einfluss auf unsere Sendung. Das muss man auch so sagen. Und genau, also in solchen Fällen war dann klar, ja, natürlich, der Robert Steinhäuser ist, glaube ich, richtig, ne? Oder verwechsel ich jetzt was? Robert Steinhäuser, der Attentäter, hat Counter-Strike gespielt. So, da, weil das sagt RTL und das sagen alle anderen auch und Counter-Strike ist deswegen, ne, hat damit irgendwie zu tun und das ist ja auch klar, wenn man Gewalt spielt am Computer, dass man dann irgendwie zu Gewalt im echten Leben neigt. Das ist doch so intuitiv und wie kannst du da was anderes behaupten? Das war also für mich, weil du mich fragtest, wie ich mich damals gefühlt habe, das war unglaublich frustrierend, dass in ruhigen Zeiten bei bunten Themen und harmlosen Themen meine Kompetenz durchaus gefragt war. Aber wenn es drauf ankam, und das sind ja Punkte, wo du wirklich einen erfahrenen und guten Journalisten brauchst, wenn es eben auf einmal auch um ernste Themen geht, es geht um Menschenleben und es geht um wissenschaftliche Themen und das ist sau kompliziert. Wie gesagt, Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität, wer den nicht kennt, der braucht sich nicht anzumaßen, über dieses Thema auch nur ein Urteil zu fällen, weil der hat nämlich dann keine Studien gelesen oder sie nicht verstanden. Und das hatte ich. Und das war eben sehr frustrierend, dass ich da sozusagen von den Schlussredakteuren damals einfach, da wurde ich ignoriert und die haben diese RTL-Berichte gemacht. Und interessant ist eben auch, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später kam der Abschlussbericht raus. Da wurde ja von vielen Experten eben sehr genau eben ermittelt und untersucht, wie dieser junge Mann eben getickt hat, was ihn eventuell hat motivieren können. Und es kam zum Beispiel raus, steht im Abschlussbericht zum Amoklauf in Erfurt, Counter-Strike hat er so gut wie gar nicht gespielt. Er hat andere Videospiele gespielt, auch eben teilweise gewalthaltige Computerspiele, aber Counter-Strike eben so gut wie gar nicht. Das ist belegt. Und das haben aber eben dutzende große Medien alle berichtet und keiner fühlte sich dann genötigt, das auch irgendwie gerade zu rücken.
Also ich erinnere mich daran, weil ich bin ja nur ein paar Jahre jünger als du, das darf man ja hier mal sagen. Ansonsten wäre es auch
noch kürzer.
Es gibt Crazy Kind, das ist innerhalb der Redaktion auch groß besprochen, weil wir haben einen Beitrag zum Bartwachstum und da bin ich immer derjenige, der als Prügelknabe herhalten muss mit dem Pflaumen. Aber jedenfalls wäre ich in deinem Alter auch ein Armutszeugnis, wenn ich 2002 meinen ersten Schulabschluss gefeiert hätte. Also insofern, aber wir haben das damals aus einer anderen Perspektive wahrgenommen, haben das halt in einem Saal innerhalb des Hotels gesehen, haben auch bei RTL die Berichterstattung, weil das war der Sender, der voreingestellt war auf Mallorca. Und dann die Zeitung.
Warum wundert mich das nicht?
Entschuldigung. Es kommt ja noch besser. Dann haben wir halt die Zeitung gekauft am nächsten Tag und das war halt nicht die Frankfurter Allgemeine oder so, sondern das war halt die Bild. Und die wusste natürlich dann halt auch schon einen Tag später, dass er nicht nur Counter-Strike gespielt hat, sondern hat seine Schule nachgebaut im Editor und hat damit trainiert, die Wege und wo seine Opfer hinlaufen und so. Also es war für uns, die wir wirklich viel gespielt haben, halt auch dieses brutale Krupp-Zeug, war das komplett unverständlich. Und unsere Eltern haben damals mit uns darüber gesprochen, wie wir denn zur Gewalt stehen, ob wir Aggressionen empfinden und so. Also es gab richtig finstere Gespräche zu Hause, die wenig mit dem zu tun hatten, was wir damals als Hobby ausübten. Und wo du ja Experten genannt hattest, da kam meine persönliche Nemesis auf den Plan. Und weißt du, wer das ist?
Ja, natürlich Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover, wenn ich das richtig weiß.
Genau, vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, der mit seiner Frau nachweislich halt nicht nur absurde Studien in Auftrag gegeben hat oder durchführte, sondern halt auch regelrechte Falschaussagen tätigte, wie Warcraft sei halt was im Weltkrieg spielen würde oder so. Also ganz prominente Geschichten.
Und, ich glaube, du meinst nicht seine Frau, ich glaube, du meinst seine Schwester.
War das seine Schwester?
Das war seine Schwester. Und die war nämlich noch weniger qualifiziert, irgendwas dazu zu sagen, weil die hatte irgendwie nur mal für kurze Zeit eben ihm zugearbeitet. Also im Grunde genommen, die hatte noch weniger Qualifikation als er. Er ist nun Kriminologe und das nun also auch, glaube ich, mit vielen, vielen Berufsjahren. Aber Christian Pfeiffer hat auch immer und ganz unverhohlen zugegeben, dass er noch nie ein Videospiel gespielt habe und auch gar nicht wolle, dass all sein Wissen von diesem Medium ihm also von anderen Leuten, die für ihn gespielt haben teilweise oder von Leuten, die er einfach kannte, zugetragen wurde. Solche Leute haben damals haben sozusagen die Meinungsführerschaft über dieses Medium in den großen deutschen Medien übernommen. Und wenn du sagst, das war deine Nemesis, dann kann ich das sehr nachvollziehen. Es ist traurig, dass damals niemand Kompetenteres in Sendungen eingeladen wurde und seinen Blödsinn da verbreiten durfte. Also
da kommen wir dann noch drauf, weil es gibt so einen Kipppunkt, der kommt dann aber ein bisschen später, da hatte ich dann endlich auch mein Abitur. Also wir müssen dann noch mal ein paar Jahre in die Zukunft springen. Es ist hier ein munteres Jahreshopping. Gerne. Und zwar von 2002, von diesem wirklichen Tiefschlag, wo viel und falsch über Spiele berichtet wurde und sich irgendwie auch viele Medien gar nicht so richtig damit auseinandersetzen wollten in der Tiefe, sondern gewisse Meinung halt bestätigen. Das war damals unser Gefühl, das wir halt hatten. Und meinem Empfinden nach hat sich das erst so richtig gelegt, als 2006 eine furchtbar weiße und furchtbar tolle Fuchtelkonsole angekündigt wurde, die auf einmal in fast jedes Familienwohnzimmer Einzug gehalten hat. Also wir reden natürlich von der Nintendo Wii, wo ich dann das erste Mal, da war ich dann gerade im Abitur, und habe schon für einen Videospielhändler gearbeitet, aber das erste Mal mitbekommen habe, dass Videospiele eine sehr breite Bevölkerung ansprechen können, so wie damals die Atari-Spiele. So Zirkelschluss, ne? Also Wie war das dann 2006 auf der E3? Das würde mich tatsächlich mal interessieren von jemandem, der da war.
Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, die Konsole, war die nicht schon 2005 auf der E3 gezeigt worden? Also es gab diese Pressekonferenz, auf denen ich auch tatsächlich eben in dieser Zeit immer präsent wirklich vor Ort war. Da hat der Iwata, der damalige Nintendo-Präsident, der vierte Präsident von Nintendo und leider eben schon viel zu früh gestorben, da hat er quasi aus der Jackentasche die Konsole geholt und die Konsole hochgehalten und gezeigt. Und alle staunten, wie klein die Konsole ist, weil im Allgemeinen dachte man, naja, Konsolen werden immer größer, weil sie auch immer leistungsfähiger werden und werden müssen. Nicht so die Wii. Den Controller hat er aber eben noch nicht zeigen wollen und hat aber gesagt, der Controller wird was Besonderes. Irgendwie so. Und da bin ich nicht so sicher, ob das 2005 war.
Ich glaube, es war andersrum. Dass
die Konsole zuerst. Nein, auf keinen Fall. Ja, gar hundertprozentig, weil es gab da nicht, ich habe da zu der Zeit einen Nintendo-Blog geschrieben oder einen Videospiel-Blog, der aber eben als Hauptthema Nintendo hatte, weil es gab nämlich in diesen Monaten schon davor und eben vor allem eben auch danach, nach dieser Präsentation, hier seht ihr die Konsole, den Controller zeige ich euch jetzt nicht, weil der wird ganz ungewöhnlich, gab es natürlich ganz viel Spekulationen und vor allem es gab unglaublich viele Fakes und Leute, die versucht, also mit irgendwelchen Photoshop-Bildern Aufmerksamkeit zu generieren, zu sagen, hier, guck mal, das ist jetzt der geleakte Controller. Und es war natürlich alles irgendwie gelogen und falsch. Also das war eine sehr spannende Zeit, in der ich auch viel Zeit in meinen Blog investiert habe, um eben zu versuchen, eben solche Sachen auch gerade zu rücken, ne, diese Fakes und mit dem journalistischen Verständnis da dran zu gehen und zu sagen, Leute, das kann doch gar nicht echt sein, weil ...
Ja, darauf kommen wir dann auch noch, wenn wir über den Wandel dieser ganzen Branche reden. Aber das Schöne am Historiker-Dasein ist ja, wir müssen ja nicht alles wissen, wir müssen ja bloß wissen, wo es steht.
Schön, du weißt ja, du hast ja jetzt schon bewiesen, dass du viel mehr Detail weißt als ich. Also der Videogame Crash von 83, 84 zum Beispiel da. Also
das ist meine Sicht. Also es kann halt auch Leute geben, die sagen, pass auf, ich habe halt andere Quellen, ich habe halt einen anderen Zugang, andere Fragestellungen daran, aber da würden wir uns jetzt verrennen. Ja. Im akademischen Fach des Historikers. Wir hatten im Übrigen ja auch schon mal einen Historiker bei uns im Podcast. Aber wir haben jetzt April und wir haben über Weihnachtsessen gesprochen im alten Sachsen.
Aha.
Ja, also wir hatten Ernährungshistoriker auch schon hier, aber das nur noch mal am Rande. Also wie du merkst, buntes Potpourri hier. Und ich habe jetzt mal geschaut, du hattest recht, ja, sie haben zuerst die Fernbedienung gezeigt, einen relativ fortgeschrittenen Prototypen. Und die Konsole kam dann halt wirklich erst später, weil die war ja bloß so groß wie drei übereinander gestapelte DVD-Hüllen, was man bei Nintendo bis heute in den Iwata-Interviews lesen kann. Wirklich spannend. Ich habe mir das alles mal gezogen. Das sind ein paar hundert Seiten, die man da runterladen kann und wo wirklich auch mal die Philosophie hinter so einer Konsole erklärt wird. Aber das war so dieser Punkt. Ich habe damals bei einem Videospielhändler gearbeitet, bei einem sehr großen, auch in Deutschland sehr prominent vertreten. Und da kamen auf einmal Leute rein, die würdest du gar nicht mit Videospielen in Verbindung bringen und haben gefragt, kriegt ihr die? Kann ich die kaufen? Ja. Ist dieses Wii Sports mit dabei? Davon habe ich gehört, das habe ich im Fernsehen gesehen. Also das heißt, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass auf einmal auch ganz andere Personen innerhalb der RTL2-Gruppe oder GmbH und Co. KG halt anrufen und dann mal sagen, Andreas, wir bräuchten da mal was dazu, weil wir haben mitbekommen, irgendwas passiert dort. Und meinem Empfinden nach, es ist jetzt subjektiv, hat sich damals so diese, also es wurde wieder familienfreundlicher, man war offener dieser Konsole gegenüber.
Ja, klar. Ich meine, Nintendo wird gern mal missverstanden als ein Anbieter von Videospielen, die alle familienfreundlich sind. Das ist natürlich totaler Unfug. Es gab zum Beispiel das für aus meiner Sicht eben eigentlich immer noch brutalste Videospiel aller Zeiten, das auf regulären Kanälen und für Konsolen erschienen mit der Einschränkung. Das gab es auf der Wii, ja, nicht in Deutschland, aber eben in allen anderen Märkten. Also es gab sehr viele Lightgun-Shooter zum Beispiel, eben auch mit Zombies und so. Das gab es alles auf der Wii, aber Nintendo hat halt immer extrem gute PR gemacht und die PR darauf fokussiert, dass man eben dieses familienfreundliche Image ins Schaufenster Schaufenster hängt. Also man darf es nicht verwechseln. Es gab immer genügend erwachsene Spiele für Nintendo-Konsolen und wird es auch immer geben. Aber sie haben halt unglaublich gute PR gemacht. Und ich erinnere mich noch, du wirst es sicherlich auch, an diese genialen Wii-Fernsehspots. Also die haben viel investiert in die in das Marketing
in die dieser Raumausstatter. Konsole.
Also das stimmte eigentlich. Ich meine, überhaupt erstmal die Wahl, dass die Konsole weiß war. Und zwar wirklich also ein strahlendes Weiß, nicht so ein Off-White oder so ein Grau wie die Dreamcast.
Und glatt lackiert.
Ein gelacktes Weiß. Eine kleine Konsole, die auch nicht so mächtig wirkte, sondern so schmal und niedlich und leicht in dein TV-Setup zu integrieren. Und dann eben diese brillanten Spots, wo, ich glaube, mit Smart, die Wii gebrandet waren, zwei japanischstämmige oder tatsächlich Japaner mit dem Controller in der Hand einfach bei Leuten klingelten, diesen Controller präsentierten und sagten, "We came to play." Sozusagen das Spielerlebnis in den Vordergrund zu stellen, das war halt unglaublich brillant und es gab einen Launch-Event für Europa in London. Das war auch legendär. Ich weiß nicht, wie viel Geld die Nintendo da rausgehauen hat, aber jeder Cent war es wert. Da haben sie Wii Sports und vor allem Wii Sports Tennis in den Vordergrund gestellt und sie haben Tim Henman und ich glaube Greg Rosetsky hieß der Kollege, also zwei der damals die erfolgreichsten britischen Tennisspieler, die auch glaube ich in der Weltrangliste relativ erfolgreich waren, die haben sie dafür gewonnen und die haben sie da Wii Sports Tennis spielen lassen, haben jedem Journalisten, jeder Journalistin, die das besucht hat, irgendwie noch eine spezielle Uhr geschenkt. Also das war ein Riesen-Event und also das Marketing der Wii war unbezahlbar, war sehr aufwendig, sehr teuer, aber hat exzellent funktioniert und deswegen ist goldrichtig, was du sagst. Die Wii hat natürlich Videospielen nachhaltig noch mal ein ganz anderes, viel positiveres Image gegeben, gerade nach diesen Amokläufen im Vorlauf, ja.
Was mich da immer ein bisschen gewundert hat, aber wie gesagt, war ja im Einzelhandel. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, weil ein Jahr zuvor ist die Xbox 360 auf den Markt gekommen. Also dieselbe Generation, der dann auch die etwas später bei uns erschienene PlayStation 3 in Europa 2007 auf den Markt gekommen. Also wir haben jeweils in jedem Jahr halt eine andere stationäre Konsole, die auf den Markt gekommen ist, von 2005 bis 2007. Und diese beiden, denen man eigentlich vorab zugetraut hätte, halt jetzt Nintendo wirklich zu zerstören, würde ich jetzt einfach so martialisch ausdrücken, die sind einfach nicht aus dem Pushen gekommen. Also ja, die Grafik war nett und war erheblich fortschrittlicher als bei der Wii, aber irgendwie waren die Spiele halt nicht so hip und angesagt. Das hat sich dann, glaube ich, erst so nach und nach ein bisschen wieder verändert, auch weil die sich auf ihre Kernkompetenzen wieder beschränkt haben, oder also Xbox und PlayStation. Und wenn du dich erinnerst, vielleicht auch einige von denen, die jetzt hier zuhören, die haben ja auch versucht, mit ähnlichen Bewegungskonzepten Nintendo Paroli zu bieten, was unfreiwillig komisch ist, auch bei uns im E3-Video zu sehen, dass Sony auf einmal zwei Entwickler auf die Bühne zerrte, die irgendwelche scheinbar sehr frühen Prototypen von Spielen oder Spiele-Dummies halt zeigten, die mehr schlecht als recht funktioniert. Die armen Entwickler, die da vorgeführt wurden. Und Peter Molyneux, auch ein sehr bekannter Spieleentwickler, der mit einer Kamera versprach, dass man jetzt auf einmal super krass interagieren könnte mit einem Jungen namens Milo. Das war auch krass. Also da wurden Sachen versprochen, die konnten die einfach gar nicht einhalten. Aber zwischen diesen, dass die Konsolen auf den Markt kommen und irgendwelche Accessoires noch dazu, die der Wii dann Paroli bieten, hast du ja auf einmal die Sendergruppe gewechselt. Du bist ja weg von RTL, habe ich gelesen. Warum? Hat's dir nicht mehr gefallen, oder?
Ja, also ich war immer sehr froh, dass ich da viel Freiraum hatte und ich bin auch eben RTL 2 sehr dankbar, dass sie mich da überall hingeschickt haben durch die Welt und ich eben viel berichten durfte. Aber zu meinen privaten Sehgewohnheiten, was Nachrichten betrifft, das waren schon immer die Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe also nie selber RTL aktuell oder sowas gesehen. Und ich persönlich hätte jetzt auch, wenn mich jemand gefragt hätte damals auch, was ist die wichtigste oder die beste Nachrichtensendung, wenn man nur eine guckt, Man sollte natürlich grundsätzlich mehr gucken als nur eine, aber hätte man mir die Frage damals gestellt, hätte ich die RTL 2 News nicht empfohlen, weil es keine Sendung ist, die sozusagen ausreichend informiert. Ich hätte, ich weiß nicht, die Nachrichten im Deutschlandfunk empfohlen oder das Heute-Journal oder die Tagesthemen. Also das entsprach mehr meinen privaten Sehgewohnheiten schon mal. Und dann gab es natürlich auch noch andere Gründe. Also meine Lebensgefährtin war vor mir von Köln nach Frankfurt gezogen, wurde nämlich Spieleentwicklerin. Das darf ich schon mal vorweggreifen. Ja, also wir sind eine richtige Videospielfamilie. Der Sohn spielt auch natürlich, seit er 2 Jahre alt ist, recht intensiv.
Hat er denn ein altes Pong-Spiel bekommen?
Nee, das nicht. Obwohl er würde gerne, glaube ich, das würde er durchaus zocken. Er zockt auch gerne mal Pac-Man oder sowas. Also so die ganz alten Dinger, das macht er schon. Aber er ist auch sehr begeistert von VR. Also die tolle VR-Brille, die wir haben, die setzen wir ihm auch gerne mal auf. Naja, auf jeden Fall, der war noch Quark im Schaufenster, aber meine Freundin war eben schon 3 Jahre vorher nach Frankfurt gezogen und ich wollte ihr hinterher. Und deswegen habe ich ganz intensiv geguckt, was kann ich denn machen im Großraum Frankfurt? Und jetzt tue ich Rheinland-Pfalz und den Mainzern natürlich groß Unrecht, wenn ich Mainz als Großraum Frankfurt bezeichne. Nennen wir es mal einfach Rhein-Main, heißt die Region ja. Also wie komme ich in die Region Rhein-Main beruflich? Das hatte mich schon länger beschäftigt. Und da hatte ich einen sehr, sehr guten, lieben Tipp von einer Kollegin, die damals eben bei Dreisat gearbeitet hat und das auch immer noch tut. Aber eben damals für Dreisat eben über Videospiele berichtet hatte für die Sendung Neues, eine wichtige Computersendung, die es da seit längerer Zeit schon gab. Und die und andere KollegInnen, hauptsächlich Kolleginnen tatsächlich, die hatte ich natürlich auf verschiedenen Events immer getroffen. Ich als RTL2-Reporter, die eben als Dreisat-Redakteurinnen. Und genau, da bekam ich dann den Tipp, Mensch, wir suchen einen Redakteur. Und dann habe ich gesagt, super, sofort beworben. Die haben sicherlich auch freundlicherweise nochmal ein gutes Wort für mich eingelegt, weil sie mich eben kannten. Und zack, war ich dann der neueste Spieleredakteur bei Dreisat Neues.
Aber das heißt, da warst du nicht mehr dein eigenes Ressort, sondern du warst ein Mitarbeiter. Und dafür?
Ja, wenn man so will. Also wir waren eine Redaktion, ich glaube, wir waren so 9 RedakteurInnen bei Dreisat Neues. Und wenn ich jetzt mal so grob überschlage, würde ich sagen, so 4 von uns haben sich damals mit Videospielen beschäftigt. 3 oder 4, ja doch, genau. Teilweise mit unterschiedlichen Ausprägungen. Also die eine Kollegin, die hatte sich sehr auf Kinder- und Jugendspiele spezialisiert, war damals dann auch in so einer entsprechenden Jury bei der Gigamaus. Als sie das dann sozusagen nicht mehr gemacht hat, diese Videospielberichte, und in eine andere Redaktion wechselte, hat sie mir dann diesen Juryplatz übergeben. Also man hatte so Spezialgebiete durchaus. Ich glaube aber einfach durch meine intensive Arbeit eben damals schon für die RTL 2 News war ich so ein bisschen der, hatte ich relativ viel Erfahrung und genau. Aber klar, man hat sich das geteilt. Ne? Genau, ich war nicht mehr allein.
Okay, also du bist dann bei den Öffentlich-Rechtlichen gelandet. Ich hatte irgendwie immer, ich weiß noch, dass mein Vater ein Computermagazin geschaut hatte mit Herrn Sixtus und Herrn Lobo. Das war um die Zeit herum, über die wir jetzt hier gerade sprechen. Das war Neues. Jetzt bin ich ein bisschen peinlich berührt, weil mir ist einfach nur, ich glaube, das lief dann sonntags. Das hat mein Vater, glaube ich, am Nachmittag immer laufen lassen.
Es gab ja meines Wissens nach noch gar keine Mediatheken, oder habe ich das jetzt hier falsch in Erinnerung, falsch abgespeichert?
Mediathek hat es natürlich gegeben, klar.
Ich weiß gar nicht, was wir mit dem Internet überhaupt gemacht haben. Ich glaube, nichts Sinnvolles. Würde mir jetzt zumindest nicht halt einfallen, dass wir damit irgendwas okay. Als Familie anfangen konnten. Aber ich erinnere mich halt, dass Videospiele eben zwar ein bisschen so aus dieser Schmuddelecke rausgeholt wurden, als Medium aber immer noch nicht ganz so ernst genommen wurden, wie das heutzutage der Fall ist. Ein Jahr später bin ich nach Dresden gezogen zum Studieren und habe hier jemanden kennengelernt in Dresden, der eine kleinere Redaktion betreibt. Das ist der Trendblock-Autor Sven. der damals Demo News betrieben hat. Also damals sehr, sehr, sehr erfolgreich sogar. Heute kennt die Seite kein Mensch mehr, wie das im Internet halt so ist. Und die erste Nagelprobe, die ich hatte als Redakteur, war nicht die Spieleberichte von 2007 an oder irgendwelche News, sondern wieder ein schweres Thema, 2009. Der Amoklauf in Winnenden im März. Ich müsste jetzt schauen, 9. oder 11. glaube ich, irgendwas so um den Dreh herum. Und das war das erste Mal, dass ich live berichtet habe, gebloggt. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Redaktion war. Ihr habt das sicherlich halt auch mit großem Interesse verfolgt. Das war auch das erste Mal, dass ich bewusst mitbekommen habe, dass jemand dieser Autorität Christian Pfeiffer komplett widerspricht und sagt, Killerspiele, wir haben keine Ahnung, was sie machen, weil es beschäftigt sich niemand damit ernsthaft. Das war das erste Mal, dass ich das gehört hatte von einem anderen Experten, dessen Name ich nicht mehr kenne, aber in einer Live-Sendung. Emstetten wollen wir jetzt hier nicht komplett vergessen, es war 2006, bevor jetzt hier jemand sagt, ihr habt aber vergessen. Aber 2009 war meiner Meinung nach halt so ein Kipppunkt. Wie habt ihr denn das damals in der Redaktion erlebt?
Das war für gerade für mich besonders, war das sehr bewegend, denn ich hatte schon vorbereitet, also vielleicht ganz kurz dazu, bei 3Seiten Neues war es so, wir neun RedakteurInnen hatten immer turnusmäßig mal den Schlussredakteurshut auf und haben dann eben Sendungen geplant, waren dann für die ganze Sendung verantwortlich, 30 Minuten immer jeweils, und ich hatte längst in Planung und auch schon relativ konkret eine Sendung zum Thema Gewalt und Computerspiele. Und der Amoklauf in Winnenden passierte dann, ich weiß nicht, ich glaube wirklich nur 2 Wochen davor oder sowas, ja. Das heißt, wir hatten eben schon relativ ausführlich geplant und auch teilweise schon gedreht und so. Ich hatte selber Beiträge gemacht für diese Sendung, die ich dann auch als Schlussredakteur zu verantworten hatte. Und ja, du hast vollkommen recht. Das war anders in dem Sinne, dass es eben Stimmen, auch prominente Stimmen gab, die gegen diese, und ich darf es wirklich Hetze nennen, gegen diese Hetze von einem Christian Pfeiffer, der wirklich einfach keine Ahnung hat und auch nie Ahnung hatte, die dem sozusagen Paroli geboten haben. Und wir sind ein Element dieser Sendung, die ich damals dann zu verantworten hatte. Ich glaube, man findet sie noch bei YouTube. Das ZDF bzw. Dreisat darf sie leider nicht veröffentlichen, weil sie einfach zu alt ist und wir durch den Rundfunkstaatsvertrag eben solche alten Inhalte nicht mehr online stellen dürfen. Wir würden gerne, aber wir dürfen nicht. Bei YouTube könnte es sein, dass es da illegale Mitschnitte gibt. Guckt doch mal. Ein spannendes Element dieser Sendung war, Zitate von sozusagen beiden Seiten immer gegeneinander zu schneiden. Einfach nur Zitate eingeblendet und vorgelesen. Und es war sehr interessant. Da gab es medienpolitische Sprecher von Bundestagsfraktionen, die gesagt haben, das ist eine, also die haben damit überhaupt nichts zu tun, Computerspiele. Man soll doch bitte aufhören, endlich diese falsche Beziehung herzustellen. Also da gab es viele clevere, mutige Leute, auch WissenschaftlerInnen natürlich, die gesagt haben, das ist grober Unfug. Und dann gab es natürlich so Leute wie den bayerischen Innenminister Herrmann von der CSU, der ernsthaft, allen Ernstes damals, ich glaube auch anlässlich von dem Vorfall von Winden, gesagt hat, gewalthaltige Computerspiele gehören verboten, was mit pädophiler Pornografie möglich ist, das muss doch auch für gewalthaltige Videospiele möglich sein. Also der hat das auf diese Stufe gehoben, und der gute Mann ist immer noch Politiker, da fragt man, also gut, ich meine, in anderen Bereichen mag der Mann ja kompetent sein, aber wirklich, das war wirklich eine Schlacht der Sichtweisen, sage ich mal, ne? Da gab es eben viele Leute, die sich sehr prominent zu dem Thema geäußert haben, entweder hoffnungslos inkompetent oder eben mahnend, vorsichtig. Das stimmt. Ja. Also genau, diese Sendung, die gab es dann halt und es war natürlich der traurigste Anlass, aber das gab eben dieser Sendung, die ich so geplant hatte, einfach nochmal eine ganz andere Relevanz. Und wir haben sogar eine Wissenschaftlerin geschaltet aus den USA, die ein ganz bedeutendes Buch geschrieben hat, für das ich gerne Werbung machen möchte. Das Buch ist schon etwas älter, leider nie auf Deutsch erschienen, leider sozusagen immer nur auf Englisch und eben jetzt ein bisschen veraltet, ist 2008, glaube ich, erschienen, war also damals auch recht aktuell. Grand Theft Childhood heißt das, geschrieben von Kuttner und Olson, ein Ehepaar, beide damals an der Harvard Medical School. Beide, jetzt muss ich überlegen, das ist halt schon sehr lange her, ich meine, sie waren ausgebildete Psychiater und haben eben sehr intensiv Studien zusammengetragen und über Studien berichtet, die es schon gab, und haben aber eben auch in dem Buch eine eigene Studie, die sie geleitet haben, eben dargestellt, eben in viel Detail. Und die haben wir damals eben auch geschaltet. Und das war eben sehr spannend, weil die natürlich eben als kompetente Frau, die da lange geforscht hat, hat Dr. Olson eben auch gesagt, also eine Verbindung von Amokläufen an Schulen mit gewalthaltigen Videospielen ist vollkommen hanebüchen. Und zwar nicht nur, was eine mögliche Kausalität betrifft, sondern eben auch eine Korrelation. Das ist einfach nicht da. Und da gibt es auch genügend Hinweise, die das belegen.
Also dazu möchte ich dann noch zwei Sachen sagen. Ich glaube, einer der prominentesten Politiker, mittlerweile leider auch schon wieder verstorben, war ein FDP-Politiker, der sich damals eingesetzt hat. Aber ich glaube, gewissermaßen die Speerspitze im Bundestag, das war Jimmy Schulz. Der hat ja dann auch diese LAN-Partys veranstaltet. Das war ein paar Jahre später. Ich glaube, es war einer der ersten, der gesagt hat, wir müssen das Ganze mal ein bisschen anders betrachten. Also die Unionsparteien waren ja eher gegen das gesamte Videospielthema auf einmal wieder. Und noch eine Fußnote dazu, wenn man sich mit dem Amoklauf beschäftigt, und das habe ich auch getan, weil das in meine Abschlussarbeit schon mit hineinkam oder Vorbereitung dafür war an der Uni, wo es ums Zeitzeugengedächtnis ging und ich mich sehr viel mit Traumata auseinandergesetzt habe und auch tolle Bücher zu Winnenden gelesen habe, die tief traurig sind, wo Schüler ihre Gedanken niedergeschrieben haben und so. Verlinke ich auch alles in den Shownotes. Weil der Titel fällt mir nicht ein, es liegt gerade unten im Regal im Keller. Aber ich war zum damaligen Zeitpunkt, als ich für Demo News geschrieben habe, mit einem Verlagseigner aus Winnenden direkt beschäftigt, dessen Name ich hier nicht nennen möchte, weil ich nicht weiß, ob er genannt werden möchte in dem Zusammenhang.
Ich meine, wer die Szene ein bisschen kennt, weiß, von wem du redest. Ich kenne und schätze ihn.
Aber alle anderen sollen einfach bloß zur Kenntnis nehmen, es hatte ein Opfer gegeben in Winnenden vor einer Klinik. Und das war einer seiner besten Freunde, soweit ich mich erinnere. Und das, und da ist es halt so, dass dich halt auch solche Schlagzeilen, die manchmal so ein bisschen distanziert wirken, dass sie plötzlich ganz nahe kommen. Und das ist halt schon unheimlich, wenn dir halt jemand schreibt, hey, also ich habe da jemanden gekannt und der ist dabei ums Leben gekommen. Und was ich aber wirklich gut fand, war, dass eine andere Debattenkultur auf einmal entstand um das Medium Videospiele. Es ist, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit, vielleicht mit 1-2 Jahren Verzögerung, auch als Kulturgut offiziell mit aufgenommen worden.
Richtig.
Ich glaube, bis heute wird es nicht zu 100% so behandelt, was schade ist, weil Deutschland zum Beispiel kein Entwicklungsland ist im Wortsinne, sondern wir sind ganz weit abgeschlagen. Beim Umsatz ganz weit vorne, bei der Entwicklung eher nicht, bei der Musik. Aber es war etwas, wo man sich auf eine andere Art und Weise mit diesem Medium auseinandergesetzt hat. Und tja, du warst ja dann halt beim ZDF. Und jetzt machen wir wieder einen Sprung um ein paar Jahre. weil alles, was dann kommt, ich würde jetzt nicht sagen, dass das in einem Rutsch passiert, aber man hat ja so eine Stoßrichtung für die Branche gehabt. Auch das versuche ich gerade herauszuarbeiten mit dem Buch, das ich vorhin angeteasert habe, an dem ich gerne schreiben würde, weil sich diese ganze Videospielindustrie ja so ein bisschen professionalisiert. Und wenn man dann, wie du, wie ich, von unterschiedlichen Perspektiven aus in diesen Redaktionen drin hängt, dann kriegt man halt auch mit, was Videospieljournalisten an PR mitmachen und erleben. Meine Frage dazu, du hast E3 ja positiv erwähnt, aber welche Erinnerungen hast du denn so an Leipzig und Köln, die großen Videospielmessen in Deutschland?
Ja, gute Frage. Also angefangen hat es für mich sogar in London auf der ECTS.
Die kennt heute kein Schwein mehr.
Die kennt heute tatsächlich kein Schwein mehr. Als die dann den Bach runterging, erst da konnte Leipzig dann mit der Games Convention und damals zusammen mit dem damaligen Branchenverband Bio, glaube ich, ne? Nee, Quatsch, nein, ach, VUD war das noch, der VUD, Verband Unterhaltungssoftware Deutschlands.
Noch
der
älter.
Vorgänger, noch älter. Genau, die waren da der Partner, wenn ich das richtig weiß. Nur als die ECTS den Bach runterging, konnte dann sozusagen Leipzig sagen, wir haben jetzt die neue europäische Leitmesse. Mit ECTS verbinde ich eine Erinnerung, wenn ich da mal anfangen kann. Da gab es irgendwie einen Stand für ein Spiel, unsägliches, wirklich auch schlechtes Spiel. Das hieß, glaube ich, Erotica Island. Und das war bei den zwei ECTS-Messen, auf denen ich war, war das immer der Stand, an dem die meisten Kameras standen und am meisten gedreht wurde. Und jeder, und ich muss gestehen, damals eben, das war noch RTL 2, für RTL 2 ich eben, die waren in jedem Bericht von der ECTS zu sehen. Ein unsägliches Spiel, es war irgendwie ein erotisches oder soft-erotisches Spiel und die hatten halt irgendwie Page-3-Models, also Damen mit großer Oberweite in Bikinis gezwängt.
Gruß geht raus an alle Bildleser, die wissen, was gemeint ist mit Seite-3-Models.
Seite-3, genau. Hatten eben die da eben so zwei, drei sehr ansprechende junge Damen mit eben großer Oberweite in Bikinis einfach auf diesen Stand gestellt. So, und deswegen war das irgendwie der Stand, an dem alle irgendwie kleben blieben und vor allem eben die Kameras kleben blieben. Und über den unverhältnismäßig viel berichtet wurde oder wenigstens die Bilder gezeigt wurden, obwohl das Spiel wirklich vollkommen für die Tonne war. Das ist so meine ECTS-Erfahrung. Ja, und dann, genau, dann ging es eben dann ging es auf die Games Convention. Oh, und da habe ich natürlich viele Erinnerungen, weil ich weiß gar nicht, auf wie vielen Games Conventions ich war. Ich glaube, auf allen oder auf allen minus eine. Das kann durchaus sein, genau. Auf der vorletzten oder so war ich nicht, weil ich glaube, da kam dann unser Sohn zur Welt und deswegen habe ich die ausgelassen. Aber da habe ich ganz viele Erinnerungen. Also ich war zum Beispiel in der Jury, Best of GC, wo wir sozusagen die besten Videospiele, die auf der Messe präsentiert wurden, eben ausgezeichnet haben. Da habe ich ganz tolle Erinnerungen dran, auch lustige. Eine konkrete fällt mir jetzt nicht unbedingt ein, aber das war toll. Also es war immer schön. Ich habe meistens im Umland gewohnt, irgendwo so ein bisschen im Norden. Da war irgendwo so ein kleiner Ort, da war so ein Dorfgasthaus und da habe ich immer ein Zimmer bekommen. Ich trauere der Zeit hinterher. Ich fand das war sehr schön und habe den Umzug nach Köln eigentlich durchaus bedauert, muss ich sagen, weil jemand, der es gern gehabt hätte, wenn es die Games Convention weitergegeben hätte. Wie war das denn für dich? Ich meine, du hast doch damals da gelebt und schon, also für dich muss das doch, dir ging das doch sehr nahe, vermutlich, ne? Es hieß, erstens, es gibt eine Messe direkt bei mir vor der Haustür und dann Jahre später, die Messe zieht nach Köln.
Also ich bin ja in Berlin groß geworden und erst später nach Dresden gezogen und die ersten Game Conventions in Leipzig habe ich überhaupt gar nicht mitgenommen. Da war mein Bruder dann, dessen bester Freund irgendwie schon für Redaktionen gearbeitet hat und dementsprechend haben die halt schöne Pressebändchen bekommen, waren auch komplett freigestellt von jeglicher Redakteursarbeit, weil auch vielleicht kommen wir dann auch gerade bei Köln noch darauf, was es bedeutet, auf einer Messe zu arbeiten. Und jetzt werden vermutlich die meisten, wenn ich dieses Segment eingesprochen habe, diesen Podcast angewidert abdrehen. Weil ich war Redakteur, ich habe gratis Spiele bekommen in der ersten Redaktion. Es gab Reichweite, man hat Feedback bekommen, man hat im Spielehandel gearbeitet. Es war alles total geil, man kriegt die Presseausweise. Ich habe vor dem Zentralstadion gecampt, das war damals noch möglich. Das fand ich auch cool irgendwie. Und ich bin dort rein und habe mich gefühlt wie Gott und nicht nur mal höflich nach irgendwelchen Pressemustern gefragt, sondern regelrecht eingefordert und so viel Zeug eingesammelt, dass von meinem Rollkoffer die Rollen weggebrochen sind bei der Abreise aus Leipzig. Also ich war damals, muss ich halt ganz ehrlich sagen, ein redaktionelles Ekel ohne viel Erfahrung, hochnäsig bis zum geht nicht mehr, dachte, ich bin der König der Welt und wurde erst dann durch meinen Chefredakteur und heutigen Trendblog-Autor Sven, nachdem die Rollen weggebrochen sind, halt mal ins Gebet genommen, der dann mal gesagt hatte, jetzt hast du das mal einmal mitgemacht, aber das ist eigentlich gar nicht so geil und ich erwarte halt auch, dass die ganzen Berichte geschrieben werden dazu. Und das hat mich ziemlich geerdet und überhaupt erstmal vor Augen geführt, dass so eine Messe eben keine einzige Party ist, wo es genügend Redakteure gibt, die das heute noch so sehen, sondern knallharte Arbeit. Und wenn ich jetzt so diesen Direktvergleich mache, die Distanz Leipzig-Köln, die hat mir nie was ausgemacht. Weil ich fahre gerne Zug. Ich bin auch ganz gerne auf Reisen. Was mich aber wirklich stört ist, in Leipzig hattest du die Hallen, wo die Aussteller waren, für die Redakteure und das Pressecenter, wo du in Ruhe tippen konntest, gleich nebenan, während du in Köln von den Hallen für die Redakteure und für die Firmen, also nicht die normalen Messehallen, einmal quer durch den gesamten Hauptgang musst, damit du ins Pressecenter gekommen bist. Ich glaube, das werden die auch nie ändern.
Das ist halt so das Layout, ne? Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich meine, es ist insofern natürlich schön, weil man eben auch als Journalistin gezwungen wird, den normalen Messewahnsinn mitzuerleben. Ne? Wir erleben es eben die normalen BesucherInnen. Insofern, vielleicht ist das ja auch ganz okay, aber es liegt natürlich einfach am Layout, da hast du schon recht. Es gibt ja immer mal wieder Gerüchte, ob die Messe nicht nochmal umzieht. Und wenn sie das täte, dann wäre durchaus hier Frankfurt, glaube ich, ein ganz heißer Kandidat, so wie Frankfurt damals ein heißer Kandidat war, um Leipzig zu beerben. Und wenn ich das richtig weiß und eben sozusagen hinter vorgehaltener Hand eben auch von Leuten, die dabei waren, es richtig gehört habe, dann ist der einzige Grund, warum es nicht nach Frankfurt gekommen ist, damals die Messe, dass Frankfurt irgendwann gesagt hat, wir sind nicht bereit, diese sozusagen noch günstiges Angebot zu machen. Köln hat wohl keine Probleme damit, eben noch günstiger zu werden und da waren dann alle anderen Messestandorte raus. So habe ich es mal gehört. Ich kann mich nicht dafür verbürgen, aber also was ganz klar war, Frankfurt war ganz heiß im Rennen, wollte die Messe dringend haben und ist dann aber irgendwann abgesprungen und hat gesagt, da gehen wir jetzt nicht mehr mit, preislich.
Ja, das ich kann mich ja daran erinnern, dass es diese Standortdiskussion gegeben hat, aber ganz generell, also so dieses Arbeiten auf einer Messe war immer dann, als ich es dann ernst genommen hatte und nicht nur scharfe auf irgendwelche Pressemuster, die man dann bekommen hat oder irgendwelches Merchandise, ist ehrlich gesagt ziemlich hart und man ist manchmal auch ein bisschen überfahren. Und ich glaube, aber da presche ich jetzt vielleicht vor und du kannst mich gerne korrigieren, aber ich glaube, wir sind uns auf der Messe begegnet, ohne dass wir uns damals kannten. 2012 warst du das eventuell. Warst du damals in einem Interview mit Warren Spector?
Gut möglich. Warren Spector habe ich mindestens zwei oder dreimal in meiner Karriere interviewt.
Weil ich glaube, da hatten wir beide nämlich denselben Interviewslot, was halt auch ganz cool ist. Ne? Also es gibt ja so Sachen, wenn du dich mit Videospielen beschäftigst, das ist ja eine kreative Branche. Das ist super geil, wenn du mit Leuten in Hintergrundgespräche kommst. Und ich sollte ein Spiel rezensieren, das heute wenige kennen. Also nicht rezensieren, ich sollte es in Augenschein nehmen, die Vorabversion von Disney Mickey Epic hieß das bei uns, die Macht der Zwei. Der zweite Teil eines Wii-exklusiven Titels. Der erste Teil ist auf der Wii erschienen, den zweiten gab es auch für PlayStation 3 und Xbox 360. Der Design wurde von Warren Spector, zu dem man sagen muss, der Mann ist eine lebende Legende, einer der größten Entwickler überhaupt.
Ja, System Shock, Thief, ja,
genau. Ja. Deus Ex vor allen Dingen als eine der größten Marken. Ja. Und ich sollte also dorthin, sollte das Spiel rezensieren, warum sage ich das immer, in Augenschein nehmen. Und dann hieß es, ja, Sie wissen schon, ne, Sie haben jetzt ein Interview mit Warren Spector. Ich war vollkommen geschockt, gar nicht vorbereitet darauf, ein Interview jetzt mit ihm zu führen. Und es ist das beste Interview geworden, das ich jemals geführt habe mit einem Spieleentwickler, weil der halt viel darüber geredet hat, was Erwachsenenspiele sind, auf derselben Messe war zu sehen Lollipop Chainsaw, halt ein Slasher mit einer Cheerleaderin mit Kettensäge und ihrem toten Freund, der als sprechender Kopf an ihr rumbaumelt und man muss halt irgendwie Zombies niedermetzeln. Und dann hat er das halt miteinander verglichen, hat halt gesagt, okay, also Spiele sollten erwachsen sein. Und das heißt, nicht nur Gewalt erwachsen darzustellen, sondern halt auch die Konsequenzen der eigenen Handlung halt zu ertragen. Und das war ein unfassbar geiles Interview. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und das war, glaube ich, aber auch die letzte Messe, die ich da mitgenommen habe.
Aber ein Interview, das wir uns geteilt haben, wo wir beide gleichzeitig anwesend waren.
Ich weiß, dass jemand von den Öffentlich-Rechtlichen da war. Das wurde mir dann von einer gesagt. Das war so ein Dreier-Interview-Slot. Ja. Und ich müsste mal gucken, weil ich glaube, ich habe sogar noch die Tonaufnahme. Wenn ich die noch finden sollte, spiele ich sie dir mal zu, dann kannst du ja mal reinhören, ob du das bist.
Sehr gerne, sehr gerne. Wo du dich aber auch jetzt mit dieser Koffergeschichte so ein bisschen selbstkritisch geoutet hast.
Ja, blamier dich bitte.
Was? Ja, absolut, ja. Also eine Sache, die mir schon schwer auf der Seele lastet. Meine erste E3 im Jahr 2000, da habe ich dem armen Mischa Strecker, der damals, also auch schon viele, viele Jahre eben Journalist in dem Bereich war. Ich weiß gar nicht, für wen er geschrieben hat. Aber dem habe ich seinen Slot geklaut. Der war angemeldet gewesen. Ich war ja nicht angemeldet, nicht wirklich, weil wir hatten uns damals in Köln sehr kurzfristig entschieden, mich auf die E3 eben zu schicken. Ich war ja gerade erst da der Ein-Mann-Ressortleiter geworden. Und er hatte, der hatte einen Slot, ich glaube, es war bei Dreamcast, ich glaube, es war bei Sega, also eben die Tina und der Markus für Sega Deutschland. Und dem habe ich irgendwie den Slot geklaut. Weil ich kam halt an, ich war irgendwie Fernsehen und hatte natürlich, ich war zwar kein Fachmedium und kein Fachredakteur, wenn man so will, aber ich hatte halt natürlich eine riesen Reichweite, die ich angeboten habe. Die RTL 2 News haben immer so knapp 1 Million Zuschauer erreicht. Und dann hat man dem armen Mischer seinen Slot weggenommen und mir gegeben. Und ich habe es so schon gemerkt, ja, ich habe es aber sozusagen mich umgarnen lassen und habe diese privilegierte Position einfach angenommen. Jetzt kenne ich den Mischer seit langer Zeit und schätze ihn sehr und er hat es mir auch verziehen. Ich habe mich, glaube ich, aber auch mehrfach bei ihm entschuldigt und ich tue es gerne noch einmal. Tut mir leid, Mischer. Also so in diese, wenn man so hofiert wird und dafür dann eben andere kleinere Medien hinten runterfallen, da zeigt sich dann dein Charakter, ne? Ob man jetzt sagt, nee, Moment, ich kann doch nicht hier den armen Kollegen von seinem Slot irgendwie verdrängen, oder ob man sagt, ja, super, danke. Und ich habe halt eben leider Letzteres getan. Aber das war auch eine Lektion fürs Leben. Hab mich danach auch dann gebessert, glaube ich.
Da kommen wir ja jetzt so langsam Richtung Schattenseiten. Also erstmal, ich hoffe, er nimmt die Entschuldigung an. Wir sollten sie ihm irgendwie zustellen, weißt du?
Wir haben schon oft drüber geredet, ja, aber also und ich hoffe, ich habe mich schon öfter bei ihm dafür entschuldigt. Aber ne, der ist ja jetzt bei Black Forest Games in Offenburg. Und also sollte es, lieber Mischa, sollte es sein, dass ich mich noch nicht explizit dafür entschuldigt habe, dann tue ich das hiermit. Auf mein Haupt.
Die Schattenseiten. Also wir haben jetzt ein bisschen über das gesprochen, was wir gemacht haben. Ich muss halt wirklich sagen, also ganz selbstkritisch, ich war damals schon ekel. So gerade in den ersten Monaten, weißt du, du fühlst dich halt wie Gott. Ich hatte sicherlich keine Millionenreichweite, wie das halt bei dir der Fall war, aber wir haben regelmäßig halt Zehntausende von Klicks pro Test generiert und da hast du sowas wie Macht. Das habe ich nie ausgespielt gegen die Hersteller oder so. Also nicht gesagt, gebt mir mal, ansonsten gibt's weniger. Aber man hat sich halt schon wirklich als besonders und elitär gefühlt, was rückblickend gesehen vollkommener Schwachfug war. Eine kleine Anekdote noch, ich war mal in Hamburg zum Presseevent zu Virtua Tennis 4 und da hatte ich gerade meinen ersten Uni-Abschluss, also den Bachelor gemacht, Master kam ja danach, jetzt mittlerweile Dissertation, noch nicht komplett, bevor ich jetzt hier irgendwie missverstanden werde. Und das war die Zeit, wo die ganzen Smartphones auf den Markt kamen. Also du merkst, wir sind halt wirklich alt, dass wir noch wissen, wie die ersten Smartphones auf den Markt kamen und für Leute auch erschwinglich waren, nicht nur über Telekom-Tarife. Und da waren wir in Hamburg, Fabian Döhler war anwesend und so, um den geht's aber gar nicht. Und da haben sich halt drei so versammelt mit ihren hippen Smartphones und so und brabbelten und ich hatte gar keines mit. Und es war aber schon die Zeit, in der mir mal ein bisschen der Kopf gewaschen wurde und ich ganz froh war, dass ich meinen ersten Abschluss hatte. Und die haben also gefachsimpelt, was ihre ganzen Smartphones so Tolles können und damit angegeben. Und dann hat der eine so abschätzig mit seinem Kopf in meine Richtung so genickt. Und du? Was hast du so? Und da habe ich gesagt, ja, einen vernünftigen Abschluss. Also, weil das war nicht alles.
Bam!
Das war, denke ich mal, jetzt auch nicht die feine englische Art, aber Sven, der hatte mir damals als Chefredakteur dann schon mal so einen moralischen Kompass halt eingegeben und ein anderer Redakteur, der auch für viele Magazine schreibt, Andreas Altenheimer, der hat mir halt so Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. Das heißt eigentlich, wenn man sich auf dieses Abenteuer-Videospieljournalismus halt einlässt, dann kann man viel Positives mitnehmen, wenn man sein eigenes Ego mal so ein bisschen hinten anstellt. So, jetzt kommt's, ohne dass wir Namen nennen. Ja. Kennst du Videospieljournalisten, die ähnlich drauf waren wie ich?
Ja, schon, natürlich. Also gibt ja auch so. Nein, also ich meine, ich war es ja selber, ne, zu einem Teil. Also man merkt ja, man hat Macht, man wird umgarnt, man hat eine stärkere Reichweite als viele andere, wird deshalb vielleicht auch bevorzugt und so. Und das sind halt dann eben Charakterfragen, wo man dann bescheiden sein oder bleiben muss, ne? Aber ich kenne natürlich auch, ich weiß von Kollegen oder Kolleginnen, ja, also wenigen Leuten, denen man irgendwie unlautere Praxis nachsagt. Ja, so nach dem Motto, ein Videospieljournalist, der aber im Grunde genommen nichts weiter macht als PR-Mitteilungen in Form von Videospielartikeln zu schreiben. So, also das kann sich schon mal vermengen irgendwie, ne? Mein großer Vorteil war, ich habe halt eben immer für große Fernsehsender gearbeitet und deswegen hatte ich erstens immer ein ganz gutes Gehalt. Mhm. Das muss man sagen. Im deutschen Fernsehen wird noch vernünftig bezahlt im Gegensatz zu anderen Medien. Also ich war sozusagen verwöhnt mit einem guten Gehalt und ich wurde eben auch weitgehend so hofiert. Also ich hatte das Gott sei Dank gar nicht nötig. Selbst wenn ich in diese Situation gekommen wäre, also ob man mich jetzt bestechen könnte oder so, es wurde, glaube ich, einmal oder so versucht. Einmal hat jemand gesagt: Hier, Andreas, hast du eine Xbox zu Hause? Willst du nicht auch noch privaten Xbox haben? Da habe ich gesagt: Du, die Redaktions-Xbox, die steht eh bei mir zu Hause. Wenn ich sie bei der Arbeit brauche, nehme ich sie mal mit. Also ich brauche nichts, ich habe alles, ja. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich war immer in einer sehr privilegierten Position, dass man mich gar nicht hätte bestechen können, weil was hätte ich denn mehr haben wollen? Ich hatte alle Konsolen, ich hatte alle Spiele, ich hatte ein vernünftiges Gehalt und ich konnte weitgehend machen, was ich wollte. Ne? Also insofern fällt es mir relativ leicht, da jetzt eben vielleicht abfällig auf Kollegen zu schauen, von denen man sagt, dass die da eben eine gewisse Grenze hin zu PR und sogar zu wirklich Bestechlichkeit eben da gewisse Grenzen nicht gezogen haben.
Das finde ich ist eine sehr coole, weil differenzierte Sichtweise auf das alles. Ich persönlich gehe da, glaube ich, manchmal ein bisschen härter ins Gericht mit diesen Leuten, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Wie gesagt, großes Ekel gewesen. Hoffentlich habe ich das abgelegt, hoffe ich. Aber gerade dieses, dass sich dort PR und Journalismus halt auf eine ja sehr unschöne Art und Weise halt vermengen, entdecke ich halt öfter bei dem einen oder anderen, was aber auch damit denn zu tun hat, dass viele Redakteure, ich möchte sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber sehr viele ja mittlerweile, auch das hat sich in der Branche ein bisschen gewendet, eher darauf aus sind, ganz schnell ihre Artikel rauszuhauen, möglichst viel davon, um halt bei der Bezahlung im schriftlichen Journalismus, also nicht diesen visuellen, den du ja machst, ihre Bezahlung halt ordentlich hinzubekommen. Und dabei geht dann nicht nur flöten die Sorgfalt in Artikeln selbst, sondern auch, dass man sich mit dem Medium beschäftigen, mal ein Buch dazu lesen, mal in ältere Spiele reinschauen oder so. Das heißt also, es ist eine unfassbar oberflächliche Branche. Und weißt du, wo es mir am meisten auffällt?
Nee, sag.
Wir haben auch dazu einen guten Blogartikel, war gut, weil gut recherchiert. Ich klopfe mir jetzt hier einfach mal selber auf die Schulter. Just in diesem Moment, du siehst es, du kannst das bezeugen. Wir haben mal Mythen zur PlayStation ausgegraben. Und das ist somit das Größte. Sony hat damals die PlayStation entwickelt, weil sie sich nicht mehr grün waren mit Nintendo, mit denen sie halt ein Projekt am Start hatten. Weil die PlayStation war in der Ursprungsfassung angeblich mal als Erweiterung für das Super Nintendo geplant. Und ja, es gibt einen solchen Prototypen, aber es ist ein bisschen komplexer. Und da muss man Literatur kennen, die es heutzutage nicht mehr frei gibt. Da muss man direkt danach wühlen. Und viele übernehmen dann das, was halt auf Wikipedia und Co. steht, und es ist so ein bisschen dieses stille Postprinzip. Also das heißt, da fehlt irgendwie ein bisschen das, ja, das Wissen oder die Beschäftigung mit dem Medium, das Ernst nehmen. Und das geht mir halt schon so ein bisschen auf den Senkel. Und das ist ja bei dir im ZDF sicherlich ein bisschen anders. Ne? Also du bist ja jetzt nicht darauf angewiesen, dass du meinetwegen jetzt 3 Videobeiträge pro Woche machen musst, von der und der Länge, mit den und den Buzzwords oder so, sondern ihr habt das sicherlich ein bisschen anders entschieden, wie dort berichtet wird, oder?
Ja. Ja, also wir hatten natürlich andere Zwänge, ne? Unser Zwang war eben dann doch letztendlich immer schlimmstenfalls tagesaktuell zu berichten. Also wir hatten immer einen immensen Druck, eben dass um 20 Uhr die Sendung war und dann der Bericht fertig sein musste und ich meistens erst am Tag selber angefangen habe. Und wenn es dann um solche wirklich inzwischen historischen Sachen geht, wie eben die Frage, wie ist damals die PlayStation entstanden und wie war die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Sony vorher? Sony war ja quasi Auftragspartner von Nintendo gewesen. Das hätte ich an dem Tag ja gar nicht recherchieren können. Ne? Also nee, da muss ich auch ehrlich sagen, natürlich ist man dann darauf auch angewiesen, bestimmte Quellen zu haben, auf die man sich verlässt. Natürlich ist, jetzt du hast Wikipedia genannt, ist natürlich keine Quelle, sondern bei Wikipedia kann man bestenfalls eben richtige Quellen finden, aber Wikipedia ist keine Quelle in sich. Nicht für Journalisten jedenfalls. Und da kann ich vielleicht auch nur eine undifferenziertere Variante bieten als die, die du jetzt kennst. Also die haben ja schon zusammengearbeitet, ne? Die hatten diesen Auftrag für dieses CD-ROM, für diese CD-ROM-Erweiterung fürs NES, SNES, glaube ich noch, genau. Und relativ, also das habe ich tatsächlich mal recherchieren können. Sie haben, also Nintendo hat Sony relativ verarscht. Also da war wohl irgendeine Ausstiegsklausel in dem Vertrag, die Sony akzeptiert oder nicht gesehen hat und die Nintendo genutzt hat. Also Sony ist relativ weit in Vorleistung getreten, hat dieses Ding entwickelt. Es gibt ja, glaube ich, mehrere Prototypen, von denen irgendwie auch immer mal wieder einer auftaucht und dann für Unsummen verkauft wird. Ne? Der Ken Kutaragi hat ja zum Beispiel auch den Soundchip für das SNES, glaube ich.
Das ist richtig, der kommt ja von Sony, der Soundchip.
Genau, genau. Also sozusagen diese Zusammenarbeit, die gab es schon und die sollte eben da fortgeführt werden. Und Nintendo hat, glaube ich, Sony damals relativ verarscht und gesagt haben, nee, wir machen das jetzt mit Philips, wenn ich das richtig weiß. Und dieser Vertrag ist null und nichtig und ihr habt quasi für Ume entwickelt. Und die saßen halt auf dieser Hardware und haben wohl überlegt, was machen wir denn jetzt? Aber du mahnst so ein bisschen, dass sozusagen das war jetzt nicht der Prototyp für die PlayStation gleich, ne?
Ja, also gerade was du dieses, musst es dazu sagen, also sie sind bei einer Consumer Electronics Messe im Frühjahr, ich glaube 91, 92, irgendwas in der Dreh, ich glaube 91. Da müsste ich jetzt auch nachschauen, weil Historiker, wir müssen es nicht wissen, wir müssen bloß wissen, wo es steht. Also das wäre im besten Fall etwas. Aber da widersprechen sich die Quellen und es deutet eher darauf hin, dass Sony den Stecker gezogen hat, bevor Nintendo irgendwie reagieren konnte. Aber Nintendo hatte trotzdem ein weiteres Joint Venture bereits in der Pipeline mit Philips, mit dem niederländischen Konzern. Und zu Philips und Sony muss man ja wissen, die haben ja beide das CD-Format zusammen entwickelt.
Also die CD hat 74 Minuten, was immer mal damit kolportiert wurde, dass der Chef von Sony ganz gerne Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie an einem Stück gerne gehört hätte, aber es hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Die CD sollte ursprünglich 60 Minuten haben, wäre damit 10 cm in der Diagonalen gewesen und sie sind auf die 74 Minuten gegangen, weil die CD dann nur unwesentlich größer ist als eine Kompaktkassette, die ja damals mit das gängigste war. Und das Loch in der Mitte, das ist aber ganz interessant, das geht tatsächlich auf den niederländischen Konzern zurück. Und der Ursprung für dieses Loch liegt in der Größe einer alten niederländischen 10-Cent-Münze.
Ach, aha, das wusste ich nicht. Das erste wusste ich, das ist bekannt, aber das mit dem Loch ist ja nicht gestanden.
Ja, also so treffen sich diese beiden Unternehmen dort und die PlayStation ist nachweislich seit Mitte der 80er Jahre entwickelt worden und es war ja auch nicht die erste Konsole von Sony, sondern haben ja bereits das MSX mit rausgebracht. Damals zwar als Lizenzbau, weil das war ein Standard, den, glaube ich, Microsoft ja festgelegt hatte, aber es ist ein bisschen komplexer. Ich verlinke auch dazu mal auf dem Beitrag und vielleicht sollten wir irgendwann nochmal einen Historiker daran setzen. Mich nicht. Mich nervt das ganze Thema mittlerweile, aber es ist ein ganz gutes Paradebeispiel dafür, wie dann eine Sichtweise relativ ungefragt dann halt übernommen wird. Genau. Und wir kommen jetzt zum Ende deiner ZDF-Zeit so langsam. Wie hat sich denn das für dich angefühlt, so dieser Wandel, also seit du beim ZDF 2007 angefangen hast, 2007, ne?
Ja, ja.
Genau, bis heute, also hat sich da viel verändert? Ist es doch alles hektischer geworden? Oder sagst du, okay, also du kannst mit denselben Mitteln arbeiten, mit denen du damals gearbeitet hast?
Also was sich ganz eklatant geändert hat, was glaube ich einfach für alle, die hier zuhören, am interessantesten ist die Einstellung des ZDF als Ganzem zu dem Medium Videospiele hat sich massiv geändert.
Okay.
Ich habe angefangen bei Dreisat Neues in einer Zeit, wo es im Hauptprogramm, ich war ja sozusagen bei Dreisat, also eben bei dem Gemeinschaftsprogramm, was aber von ARD, ZDF, Schweizern und Österreichern, was aber eben schon immer hauptsächlich eben an das ZDF gedockt war. Auch geografisch, ne? Das ist alles auf dem Lerchenberg im Grunde genommen, da in Mainz. Währenddessen liefen im Hauptprogramm ja immer noch, das darf ich als noch ZDF-Mitarbeiter kritisch anmerken, unsägliche Beiträge über Videospiele in Sendungen wie Frontal 21. Sendungen, die eben genau deiner und meiner Nemesis, nämlich solchen Leuten wie dem Pfeiffer, die unverhältnismäßig und auch inkompetent auf Videospiele eingeprügelt haben, eine Bühne geboten haben. Später dann dem Spitzer zum Beispiel, auch hoch umstritten. Also das gab's noch. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt, wo ich nach fast 15 Jahren das ZDF verlasse, gibt's das nicht mehr. Und der Grund dafür, es ist natürlich sicherlich vielfältig, aber ein ganz entscheidender Grund ist, dass nicht nur mehrere Leute auf Redakteursebene, wie ich eben auch, erfahrene Gamer sind, die im ZDF angekommen sind, sondern eben auch im Organigramm des ZDF, also wirklich in den Chefetagen. Da sitzen Leute, die sind vielleicht, also da gibt's mehrere, ja, die sind vielleicht Ende 50. Und die sind mit Videospielen groß geworden. Da gibt's eine Person, die will ich jetzt nicht unbedingt namentlich benennen, weil das auch keine Relevanz hat. Aber eine Person, die kommt quasi ja, relativ nah unter dem neuen Intendanten. Und die Person hat irgendwie 5 Level 90 WoW-Charaktere, ja, und eben also kennt sich einfach auch mit allen aktuellen Spielen immer exzellent aus, hat nicht so viel mehr Zeit zum Spielen, aber ist halt einfach ein begeisterter Gamer. Und solchen Leuten erzählst du halt auch keinen Blödsinn. Also die sind im Grunde genommen, sind die gewappnet, ja, vor eben Unfug von Herrn Pfeiffer und Herrn Spitzer.
Das ist halt auch, also man hat jetzt auch Kompetenz, Medienkompetenz. Das, was ja immer verlangt wird, hat man jetzt auf einmal in den Chefetagen.
Ja, absolut. Also das passiert natürlich immer noch mal solche, also jetzt in den Medien generell, gerade im Fernsehen, passiert natürlich immer noch irgendwie, gibt's noch Ausrutscher, ja? Also ganz furchtbar der Amoklauf in München noch einige Jahre zurück. Auch dazu wurde dann irgendwie dieser ganze Unfug wieder aufgewärmt. Da hat der damalige Bundesinnenminister tatsächlich am Tag nach dem Anschlag gesagt, es ist noch zu früh, um irgendwas sagen zu können. Aber was wir wissen ist, dass gewaltverherrlichende Videospiele, das muss weg. So, und das hat die Tagesschau damals wiederholt. Die Autorin, eine erfahrene Journalistin vom WDR in dem Fall, glaube ich, hat sozusagen in ihrem Aufsager diese Frage auch noch wiederholt: Sollten gewaltverherrlichende Videospiele verboten werden? So als offene Frage. Und da denke ich so, also der Herr de Maizière kriegt es schon nicht auf die Kette, das Strafgesetzbuch zu lesen und Paragraph 131, den es seit Jahrzehnten gibt und der ganz klar sagt, gewaltverherrlichende Medien sind verboten. Es gibt keine gewaltverherrlichenden Medien in Deutschland frei verfügbar zu kaufen. Das regelt das Strafgesetzbuch jetzt schon. Und die Journalistin guckt auch nicht nach, recherchiert auch nicht und stellt dann diese offene Frage, die vollkommen sinnlos ist, weil es längst verboten ist. Also sowas kommt leider immer noch vor. Dieser Riesenerfolg, den Fortnite hatte, das ängstigt manche Menschen auch. Und dann gibt es eben so unsägliche Berichte, wie ich glaube in der ARD Sportschau gab es mal irgendwie, wurde das mal ein Tötungssimulator genannt mit Gemetzel-Szenario oder so. Das ist relativ verbatim. Also solche Ausrutscher gibt es immer noch, aber es wird weniger, weil, genau, wie du sagst, die Medienkompetenz eben auch in den Chefetagen der großen Sender ankommt und diese Leute relativ immun sind für den Unfug der vermeintlichen Experten von früher.
So, jetzt habe ich gemerkt, dass dein Puls übelst nach oben gegangen ist.
Okay, die Stimme wurde strenger und ernster und ja.
So kennt man dich gar nicht, auch aus deinem Podcast, den ich hier nur mal kurz einschieben möchte, auch bei uns in Shownotes, Alt und Spiele.
Ja, ja, genau, gerne mit dem lieben Kollegen Tobi Wienke, der die gleichen Kämpfe kämpft wie ich, eben nur auf ARD-Seite beim WDR. Also das will ich auch nicht, Entschuldigung, das will ich gar nicht so überspitzen, der tolle Videospielberichterstattung macht, drüben eben beim WDR. So, das ist, glaube ich, die korrektere Charakterisierung. Früher Jochen Dominikus noch aus dem hohen Norden, der lange Zeit beim NDR da tätig war und dann auch für viele private Projekte. Genau. Aber das ist, du merkst, das ist natürlich genau, da ist Leidenschaft drin und ich kann ja nur mit dem Kopf schütteln, wenn unser Bundesinnenminister seine eigenen Gesetze nicht kennt, ja, also das BGB nicht, StGB nicht gelesen hat.
Er sollte ja mal ein Buch lesen und es ist ja gut, dass ihr beide die Kämpfe austragt. Ich würde euch beide so zusammenfassen, jetzt kommt der nerdigste Wortwitz des gesamten Podcasts überhaupt. Weißt du, was ihr beide seid?
Ja, also nein.
Eine Army of Two.
Ah, sehr schön.
Ja, das ist jetzt, es ist furchtbar. Einige, die das begriffen haben, werden jetzt hier im Fremdscham direkt versinken.
Sehr schön.
Wer es bis hierhin ausgehalten hat, wird jetzt aber noch mit etwas schön belohnt, denn du hast es ja bereits im Präteritum genannt. Du hörst ja beim ZDF auf. Ja. Und so sind wir uns ja eigentlich erst nochmal über den Weg gelaufen, weil ich gesagt habe, okay, dann würde ich ganz gerne mal wissen, wie waren denn deine Erfahrungen in den zurückliegenden Jahren? Und du hast unfassbar tolle Einblicke gegeben. Lass uns jetzt mal aber vorausschauen. Ab Juli bist du ja nicht mehr beim ZDF zu hören.
Ja.
Was machst du denn?
Also gibt es da sozusagen noch eine Möglichkeit, dass eben meine Inhalte dem ZDF auch erhalten bleiben. Aber das ist nicht spruchreif, da muss man mal abwarten. Aber ja, also es war nach fast 15 Jahren, um genau zu sein, 14 Jahre, 8 Monate, werde ich das ZDF verlassen. Ich habe freiwillig gekündigt. Ich hätte ja ohne Probleme noch weiter da arbeiten können. Und habe auch mehrfach eben, ist mir Bedauern entgegengebracht worden. Nee, ich mache etwas Neues. Ich bleibe natürlich dem Fernsehen erhalten und ich werde letztlich auch dem mir nun Herzensthema Videospiele, dem werde ich auch treu bleiben, wenigstens zum Teil. Dazu muss man sagen, ich habe es ja immer nur zum Teil gemacht. Auch bei Dreiseit Neues habe ich über andere Themen berichtet. Bei den Nachrichten dann sowieso. Ich war nun 6 Jahre im Heute-Journal. Das haben wir so explizit noch gar nicht gesagt jetzt. Also da habe ich natürlich immer mit ganz vielen anderen Themen zu tun gehabt. Auch bei den RTL 2 News habe ich mich mit Politik beschäftigt, mit Wirtschaft, mit anderen Promi-Themen und sowas. Ja. Also es war für mich immer auch Videospiele und das wird es eben auch bleiben. Ich gehe nämlich zurück zu meinen absoluten Wurzeln. Über das Stadtradio Göttingen haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Ich gehe zurück in die Welt der Bürgermedien. Also das, was manche Leute vielleicht als offener Kanal auch kennen. Und zwar gehe ich zu einem Bürgerfernsehsender in Hannover. H1 findet ihr über h-1.tv, aber das kannst du ja vielleicht auch netterweise in die Kommentare packen.
Natürlich.
Zum Draufklicken. Ein nicht kommerzieller, weil eben Bürgersender von der Landesmedienanstalt finanziert hauptsächlich. Und dort werde ich Geschäftsführer. Also ganz spannend. Ein kleiner Sender, den ich dann eben maßgeblich mitleiten werde. Für ganz viele Sachen natürlich verantwortlich sein werde. Auch für den Haushalt. Ich werde als eine meiner ersten Aufgaben den Nachtragshaushalt entwerfen. Und da bin ich noch gar nicht so fit, sage ich mal, mit solchen buchhalterischen Sachen. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Aber der Vorstand, der mich eingestellt hat, der wünscht sich eben unter anderem eben auch ganz klar die Programmfarbe Videospiele, weil sie eben auch wissen, dass man mit so einem Thema junge Menschen, jüngere Menschen, der durchschnittliche Gamer ist 35 oder 36 inzwischen, aber eben auch klar jüngere Zielgruppen begeistert und auch zu uns in diesen Bürgersender holt. Also das wird eben eine Aufgabe sein, dass ich eben schaue mit einem ganz tollen Team, was es da natürlich schon seit langer Zeit gibt. Seit 25 Jahren gibt es diesen Sender in Hannover, dass ich da schaue, wie können wir eben diese Programmfarbe Videospiele in den Sender bringen. Und genau, das wird dann eben nicht nur übers lokale Kabelnetz in Hannover ausgestrahlt, sondern natürlich über unsere Mediathek und über YouTube, eventuell noch über weitere Kanäle, die wir uns dann zulegen. Da müssen wir mal überlegen.
Da bin ich total baff, nicht nur, weil ich der durchschnittliche Gamer bin, alterstechnisch gesehen, da direkt reinfalle, sondern ich war halt auch schon mal in der Mediathek und so. Ich bin echt erstaunt über die Qualität der Beiträge. Also wir haben in Dresden das Coloradio, das ist halt ein Radiosender, wie der Name es verrät, und offener Kanal, da fragen auch viele, ja, braucht man das in Zeiten von YouTube? Ich persönlich bin der Meinung, ja, also irgendwo halt hingehen zu können, zu sagen, ich habe Bock, mal was zu machen und dann auch mal Hilfe vielleicht dabei zu bekommen, stärkt ja auch wiederum die Medienkompetenz. Wir neigen uns dem Ende dieser Episode, aber ich würde dir ganz gerne ein Versprechen abringen wollen.
Ja, gerne.
Ich würde mich ganz gerne, wenn so ungefähr das erste halbe Jahr rum ist, deine Regentschaft bei H1.
Bloß nicht.
Würde ich dich gerne nochmal einladen und dann mal fragen, hey, wie ist das denn jetzt als Geschäftsführer von so einem bürgernahen Sender und vielleicht mal so ein paar Insights zu bekommen, wie das eigentlich läuft? Weil ich finde was über Privatsender, ich finde was über öffentlich-rechtliche, aber über Bürgersender glaube ich nicht. Und es würde mich persönlich freuen, wenn wir uns da vielleicht nochmal zum Gespräch verabreden könnten, weil das einfach etwas ist, was mich persönlich sehr interessiert. Also mache ich das jetzt halt so.
Sehr gerne, natürlich. Also ich freue mich ja über diese heutige Einladung schon sehr. Also vielen, vielen Dank dafür. Und sehr gerne natürlich nochmal und öfter. Das ist natürlich auch eine spannende, vielleicht eben für alle Zuhörenden spannend, eben mich jetzt erstmal vor diesem Wechsel zu erleben und mich dann eben einige Monate nach diesem Wechsel zu erleben. Also wie werden wir zum Beispiel, wie gehen wir mit der Gamescom um? Wie gehen wir, ganz frisches Thema, ganz wichtig für Hannover, wie gehen wir mit der DreamHack Hannover um? Ja, ist ja gerade erst vor einigen Wochen announced worden. Also das sind ja wichtige Termine, die man besetzen sollte, wenn man eben diese Programmfarbe in den Sender bringen möchte. Genau, und das berichte ich dir gerne in einigen Monaten, irgendwie nach dem August, wenn die Gamescom vorbei ist vielleicht, wie wir das angegangen sind. Sehr, sehr gerne.
Mich interessiert dann halt auch, ob deine Stimme dann heiser und brüchig geworden ist, weil es so anstrengend ist. Ich weiß es ja nicht, aber ja, cool. Ich habe ein Versprechen bekommen. Das werden wir einlösen. Ich notiere mir dann das schon mal irgendwie im Kalender, dass ich dich dann nochmal anschreibe, weil ich dich heute hier echt mit Fragen gelöchert habe. Ich drehe jetzt den Spieß einfach mal um. Was möchtest du ja jetzt noch von mir wissen?
Ja, du hast immer sehr neutral nur von großen Redaktionen gesprochen. Gibt es einen Grund, warum du die nicht nennst? Oder ist das einfach sozusagen, weil, ja, also wollt ihr sozusagen auf so Firmennennungen grundsätzlich verzichten in diesem Podcast?
Nee, das gar nicht. Aber es werden ja hier auch Sachen angesprochen, Aspekte, die manchmal ein bisschen heikel sind. So, damit Klarnamen reinzugehen und halt zu sagen, das haben die und die und die gemacht. kann uns in Schwierigkeiten bringen, kann aber auch dem Verlag beispielsweise in Schwierigkeiten bringen oder die Redakteure. Also wenn ich jetzt über Skandale von Videospielredakteuren im deutschsprachigen Raum reden würde, könnten wir hier viele, viele Stunden am Material füllen und danach zeichnen, wo die gelandet sind. Und das ist gar nicht meine Absicht, weil das ist vielleicht auch etwas, es gibt Redakteure, es gibt YouTuber, die früher mal bei Videospielmagazinen angestellt waren, sich einmal ein Fauxpas geleistet haben und das Internet hat das leider nicht vergessen. Mhm. Wenn man dann dort reingeht und die Klarnamen halt einfach nennt, versaut man das den Leuten auch, ohne dass man für den eigenen Podcast eigentlich einen Erkenntnisgewinn beigesteuert hatte.
Ja,
also
stimmt.
Und es kann uns halt in Schwierigkeiten bringen, wenn wir da irgendwo falsch liegen und das gewisse Aussagen nicht belegen könnten, falls irgendein Verlag das halt darauf ankommen lassen würde.
Ja.
Also insofern, das war jetzt nicht neutral der Neutralität wegen, sondern der Fairness halber. Boah. Da fühle ich mich richtig gut.
Das ist ganz klug. Ich hab mal in einem Podcast, wo ich zu Gast war, habe ich schon eben auch so ein paar heiklere Sachen ausgepackt, die ich jetzt hier noch nicht so erzählt habe, die ich grundsätzlich erzählen kann. Das kann ich aber, glaube ich, weil ich erstens die Namen nicht nenne und zweitens eben genau weiß, diese Personen, die sind alle längst nicht mehr in solchen Positionen, die arbeiten ganz woanders, in anderen Unternehmen und mit anderen Aufgaben. Also da erlaube ich mir dann auch schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal zu plaudern. Ich bin ja auch bereitwillig zuzugeben, was ich alles in meinen gut 22 Jahren eben auch wirklich falsch gemacht habe.
Habe ich gemerkt.
Ja, also ich habe auch manchmal natürlich mich von Spiele, PR, von PR-Leuten so ein bisschen blenden lassen. Habe mich manchmal einfach darauf verlassen, dass ein Spiel, was groß gehypt wird und mit großen PR-Maßnahmen flankiert wurde, dann doch wirklich so gut sein muss, denn sonst würden sie es ja nicht tun, hat es eben nicht durchgespielt oder nicht ausreichend angespielt, also nur angespielt. Hab's empfohlen und bin ganz böse auf die Schnauze gefallen. Ich glaube, The Getaway war das. Ich glaube, als The Getaway für die PlayStation rauskam,
ja.
Da war ich hatte es kurz angespielt und es war ja technisch war das schon irgendwie ganz spannend mit Motion Capturing. Das war, glaube ich, und das Spiel an sich war eben wirklich nicht besonders gut. Und ich glaube, ich habe in meinem Beitrag für RTL 2 News habe ich gesagt, das ist ein Must-Have für die PlayStation 2. Und sowas lastet mir dann natürlich auf der Seele, ne? Weil so, das war dann eben sicherlich dieser tagesaktuelle Druck, dass jemand sagte, doch, dieses Stück, das brauchen wir heute. Und ich sagte, ja, aber ich konnte es doch gar nicht richtig spielen. Und ich hatte aber das Interview und dann stückelt man da so einen Beitrag zusammen und redet leider Unfug.
Da werde ich dir deinen Rucksack jetzt noch ein bisschen beschweren. Bei besagten Einzelhändler, wo ich gearbeitet habe und wir haben Gebrauchtspiele geführt. Das ist jetzt ein Wink nicht mit dem Zaunfall, sondern mit dem kompletten Zaun, für wen ich gearbeitet habe. Das Spiel, das mit am meisten zurückgegeben wurde für PlayStation 2, immer erfreut gekauft und dann zurückgegeben, war The Getaway. Also vielen lieben Dank, Herr Andreas Gabe, hier nochmal mit Klarnamen. Der wird jetzt genannt. Aber ich freue mich auf alle Fälle, nochmal mit dir jetzt in der Position gesprochen zu haben, in der du jetzt noch bist. Mhm. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann sprechen können, wenn du Geschäftsführer bei H1 TV bist und dass wir da dann auch nochmal die Insights geben können. Unfassbar lange Folge heute, unfassbar tolle Folge, wie ich persönlich finde, jetzt schon, bevor ich sie zum Schnitt gehört habe. Und vielen lieben Dank für das sehr nette Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns und danke.
Ja, lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für die Einladung nochmal, jederzeit wieder. Und ganz lieben Dank an alle Leute da draußen für euer Interesse. Freut mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und vielleicht gibt's ja auch die Möglichkeit eines Rückkanals, Fragen zu stellen, Themen vorzuschlagen, die wir dann eben in dem zweiten Teil nach der Gamescom vielleicht nochmal angehen.
Das machen wir so. Vielen lieben Dank und bis bald.
Tschüss.